This is Headlock.
Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich begrüße euch bei der inzwischen 24. Ausgabe unseres kleinen Wrestling Talks hier. Ich bin der Olaf, ich bin euer Host. In meinem normalen Leben bin ich Journalist. Und an meiner Seite ist zum einen der Kai. Einen wunderschönen guten Tag.
Wieder mal dabei. Immer noch, hier steht dazu der Podcast-Szene. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Und der David von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Und ich habe sogar richtig gesagt.
Ja, und wie du es gesagt hast.
Wunderschön. Ja, heute geht's ein bisschen in die Vergangenheit, in die Gegenwart. Wir mischen das heute ein bisschen, denn wir stellen die Eras gegenüber. Nämlich einmal die legendäre Attitude-Era, diese Ära, in der Stone Cold Steve Austin groß geworden ist, Triple H, Mankind, The Rock, die gemeinhin ja als die beste Zeit des Wrestlings überhaupt gilt. Und demgegenüber stellen wir die PG-Era, die, kinderfreundliche Ära, wo es kein Blut mehr gab, wo es John Cena gab, wo The Miz Champion war, aber auch...
Ja, das war geil. Ich finde das geil.
Aber auch, wo es CM Punk zum Beispiel gab und wo wir jetzt uns ja immer noch drin befinden, das darf man auch nicht außen vor lassen. Und wir sehen ja, was gerade bei WWE passiert. Insofern fange ich einfach mal ganz vorne an und würde einfach mal sagen, wir definieren einfach mal die Zeiträume so ganz platt und beginnt einfach mal bei der Attitude Era. Was würdet ihr denn sagen, ist der entscheidende Moment für den Beginn der Attitude Era? Da gibt es ja mehrere Theorien drüber. David vielleicht, was ist deine?
In dem Moment, wo Ted Turner 1:1 mit der WCW gegen WWF ging, also damals WWF, heute WWE, und da halt dann das Geld richtig mal reinbutterte. Im Grunde genommen war die Attitude Era ja eigentlich auch ein Zweikampf zwischen den beiden Reichen, Vince McMahon und Ted Turner.
Also genau. Der Beginn der Monday Night Wars oder was? Würdest du
ja
jetzt sagen?
Die Wars starteten ja eigentlich erst mit der Invasion.
Mhm. Meiner
Meinung nach. Aber die Attitude Era startete da schon irgendwo, weil man plötzlich eine andere Situation hatte in der Wrestling-Welt.
WCW Monday Nitro startete ja 1995. Das finde ich jetzt schon persönlich ein bisschen früh für den Start der Attitude Era. Ich würde halt, wenn man ganz früh geht, würde ich halt sagen, das ist die Steve Austin-Speech gewesen beim King of the Ring 96, wo also er die 316-Speech vom Stapel gelassen hat und dann infolgedessen ja auch ganz viel passiert ist, unter anderem ja auch dann.
Wobei, da ist auch die Frage, worauf beziehen wir die Attitude Era? Die ist ja eigentlich von WWF ausgegangen, aber meiner Meinung nach war WCW vorher mit der Outsider-Storyline, die war ja vor Steve Austin, oder?
Das ging ungefähr zeitgleich los. Also das war, ich meine, das war ein bisschen später, also King of the Ring.
Also vor den Outsiders kam ja erstmal Lex Luger. Das war ja quasi der Erste, der gewechselt ist.
Genau, das war aber noch 95.
Und ich würde sagen, mit ihm fing es an, weil das war das erste Mal, dass es quasi weg vom Wrestling comichaft hin zum Wrestling es wirkt echt war.
Mhm.
Und das ging von WCW aus.
Das stimmt, das stimmt. Ich meine, der Invasion-Angle von der NWO ging ja auch schon früher los. Also das muss man ja, das war der Bash at the Beach, da war ja die Gründung der New World Order, das war Mitte 96. Aber dass Scott Hall und Kevin Nash eingegriffen haben, das ging ja schon Ende 95, Anfang 96 los.
Aber das sind ja nicht wirklich die Sachen, die man dann, also wenn du jetzt sagst Attitude Era, da denkst du ja eher weniger an WCW, meiner Meinung nach.
Genau, das
da
ist
denkst
ja halt.
Du ja, wenn eher an Stone Cold oder halt auch an Mankind. Also so, wenn es eher in Richtung WWF geht und.
Da machen wir doch echt die Stone Cold Promo beim King of the Ring.
Ja.
Mit seinem 316, wobei wir ja alle das ja nur erlebt haben, weil Triple H sich das vorher verkackt hat.
Ja, genau.
Ey, ein Hoch auf Triple H. Beste, was jemals gemacht hat.
Es gab übrigens sozusagen einen offiziellen Startschuss der Attitude Era, der war übrigens viel, viel später.
Ja.
War das nicht von Vince McMahon eine Ansprache?
Genau. Und das war nämlich am 15. Dezember 1997. Das heißt, das ist sehr viel weiter hinten, als wir das jetzt bis jetzt noch hier veranschlagt haben. Das finde ich halt so lustig, aber da gab es halt sozusagen den offiziellen Moment, wo Vince McMahon gesagt hat, so, ab sofort versuchen wir innovativer zu sein, wir versuchen offener zu sein, wir versuchen direkter und mehr in your face zu sein. Und das war im Prinzip der ganz offizielle Startschuss, wenn es halt sowas noch gebraucht hat
von der Attitude Era. Der wichtige Satz von ihm war ja von wegen so, das ist halt, die Zeiten sind vorbei von Good Guy versus Bad Guy.
Und dann kam Roman Reigns raus.
Und
dann haben sie wieder so, jawohl, da ist er.
Ja, aber ich glaube, der Satz war, glaube ich, das prägnanteste in dem Moment, weil da hatte er halt quasi das komplette Konzept vom Wrestling vorher eigentlich schon klargestellt. Es war halt immer der Gute gegen den Bösen, der Böse immer unfair, der Gute immer fair. Und das war der Moment, wo er einfach sagte, okay, wir heben diese im Grunde genommen eingemeißelte Grundregel vom Wrestling komplett auf.
Ganz genau, so sieht's aus. Die PG-Era, das ist natürlich das komplette Gegenstück dazu, die geht...
Die fing aber später an, als viele denken, ne?
Also offiziell, also soweit ich weiß, fing die, glaube ich, Ende 2008 an,
genau,
wo dann die mega gute Storyline, die wirklich saut geschrieben war, mit Donald Trump war. Wo dann die ganzen Guesthosts kamen.
Das also war ganz schrecklich, ja.
Ich würde den Start auch wirklich in dem Bereich legen. Ich habe mir jetzt letztens noch World Rumble von 2005, 2006 und Co. angeguckt.
6 ist geil, oder?
6 und, ist geil. Ja, was halt da auffallend war, beziehungsweise ich auch verdrängt hatte, ich hatte eigentlich gedacht, das wäre schon so PG-Era, aber das war es doch gar nicht. Es war auch da schon brutal und auch schon mal blutig und so. Das fing doch deutlich später an, die PG-Era, als wir dachten. Das war doch, glaube ich, auch, weil die Frau vom Vince doch Senatorin werden wollte, oder?
Ja, das war ein Grund dafür. Im Prinzip, das ist ja eigentlich auch das Interessante, wieso solche Eras im Prinzip starten. Die Attitude-Era ist im Prinzip aus der Not geboren worden. WWE hatte massive Competition, also Wettbewerb, durch WCW und es musste was passieren, ansonsten wäre WWE pleite gegangen. Die PG-Era wiederum ist daraus entstanden, dass man neue Märkte erschließen wollte und dass man sozusagen ein familienfreundlicheres Produkt machen wollte. Das heißt, die Attitude-Era ist aus sich selbst gewachsen, während die PG-Era eigentlich ein künstliches Produkt von Marketing und Machtmenschen ist, oder?
Aber wenn du überlegst, dieses ganze Era-Ding, das war ja eigentlich auch, du hattest halt damals die Attitude-Era, dann hast du diese Ruthless Aggression-Era und danach haben eigentlich immer alle gesagt, okay, was jetzt kommt, muss halt auch irgendwie einen dummen Namen haben, der ein bisschen catchy ist.
Ja, aber also, es ist ja auch richtig, dass es die PG-Era ist, weil es ist schon...
Ja, sehr klar, sicher das schon. Wenn
du das aktuell anschaust oder der letzten Jahre und dann mal 10 Jahre einfach zurückgehst, das ist... Puh.
Ja, aber ich meine, wenn du jetzt überlegst, es gibt eigentlich nur die PG-Era, es gab ja auch die Reality-Era, dann gab es die New-Era.
Ich glaube, bei den Wrestling-Fans allgemein ist halt wirklich Attitude-Era und dann kommt PG.
Ja, das auf jeden Fall.
Aggression-Era, die ist natürlich auch da, aber die zählt eigentlich noch ein bisschen mit zu der Nachklang von Attitude.
Ich finde auch, dass diese Ruthless Aggression-Era ist halt eben auch, da muss man dazu sagen, dass es halt eben sozusagen im Zeitraum zwischen 2002 und 2008 im Prinzip da... Brock Lesnar ist groß geworden, Kurt Angle, John Cena.
Diese Standardsachen von Attitude drin waren. Also es gab halt immer noch die Playmates, die wurden immer noch gepusht, es gab immer noch Blut. Es war halt einfach nur ein anderer Name, aber es war halt schon quasi im Geiste der Attitude Era.
Genau. Ich fand Ruthless Aggression auch besser als Attitude. Hat er nicht gesagt. Ich musste jetzt raus, ey, das musste jetzt
raus. Du bist direkt raus hier.
Du musst erst mal dein Alter dann verraten, dann können wir wieder...
Genau, ich bin nämlich 15.
Deswegen darf er jetzt inzwischen auch seit einem Jahr, darf er jetzt auch endlich die Attitude-Error-Sendung im Network sehen.
Genau, ich habe noch so Parental Guidance, weißt du, meine Mama muss immer Passwort eingeben.
Genau, hat sie doch immer nicht verraten, weil sie nicht vertraut.
Das ja interessant ist, du hast ja gesagt, die PG-Error wurde ja gemacht, um neue Märkte zu erschließen, was ja auch an sich klappte, aber wenn man sich halt gerade den Verlauf der Einschaltquoten von den letzten 15 Jahren zum Beispiel anschaut, ist das schon sehr auffallend zu sehen, dass bei APG es ziemlich nach unten ging.
Aber ich finde, du kannst davon nicht ausgehen. Das ist halt auch, du machst ja den besten Content, wenn du irgendwie in Konkurrenz stehst, weißt du? Also ich würde das so ein bisschen mit FIFA vergleichen. FIFA war auch geiler, als Pro Evolution Soccer noch ein ernstzunehmender Konkurrent war. Aber jetzt, ja, WWE hat halt Monopolstellung, weißt du? Die müssen sich nicht mehr anstrengen.
Das ist richtig, aber du musst ja trotzdem einfach jetzt mal rein aus wirtschaftlicher Sicht. Du sagst ja von wegen, okay, neue Märkte. Damals war es halt so Attitude Era, die hatten ja teilweise Ratings. Das war ja nicht mehr normal. Da hat ja selbst Football gegen abgestinkt. Und Wrestling war in dem Moment wirklich, ja, ich hasse diesen Ausdruck, aber in der Mitte der Gesellschaft.
Aber da war ja auch also Wrestling so.
Jeder Wrestling guckt und jeder kannte es. Gerade in Amerika, das war unglaublich, was da abging. Und dann halt wirklich Attitude, die Ruthless Aggression Era, die war auch eigentlich noch ziemlich präsent, aber bei PG gab es richtigen Knick.
Aber das war halt damals auch so der neue Shit, weißt du? Das war so, bam, Wrestling ist auf einmal mega groß geworden. Vorher gab es zwar auch Wrestling, das war auch bekannt oder sowas, aber dann ging es ja erstmal, da wurde es ja Mainstream, sage ich jetzt mal, weißt du? Klar, dass es dann halt mehr Leute gab, die das geguckt haben.
Ja, Moment, okay, Moment. Können wir inhaltlich jetzt vielleicht so machen, zu sagen, was die Attitude Era ausmachte?
Stone Cold. Ich
muss erklären, warum die Attitude Era so auch immer noch so beliebt ist bei den Leuten, wenn du zum Beispiel auch bei unseren Usern fragst, ja, welcher Zeit war am besten oder welche Wrestler, kommt super oft, Attitude war am besten. Das hat aber einen simplen Grund, weil die Attitude-Era hatte halt auch, natürlich durch den War, hatte es halt so einen gewissen, wie soll man sagen, du wusstest nicht, was passiert. Alles war möglich. Ich sag nur einfach Brian Pillman Storyline mit Steve Austin. Es war alles möglich. Wenn du nicht eingeschaltet hast, hättest du was mega Großes verpassen können.
Genau. Das war ja der Trick, dass eigentlich bei jeder Sendung passierte halt irgendwas, was abgefahren war. Sei es jetzt, dass ein neuer Charakter debütiert ist, dass irgendeine Storyline halt einfach over the edge gegangen ist im Prinzip. Also einfach, wo irgendwas ganz furchtbar Krasses passiert ist irgendwie oder Titelwechsel oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist halt eben immer was passiert. Und es war auch immer eine Kontroverse dabei. Und da hat ja Eric Bischoff schon damals immer gesagt, eine Controversy creates cash. Und damals hat es halt dann eben auch viel Aufmerksamkeit kreiert einfach.
Ich gehe jetzt immer so ein bisschen Richtung PG verteidigen. Ich habe euch trotzdem lieb. Auf jeden Fall. Attitude Era wird auch krass romantisiert, so nach dem Motto. Das ist sowieso das erste Spiel, was du damals gespielt hast, ist eh das Geilste. Spielst du es heute? Du hast noch dieses Feeling, okay, ist schon geil, aber sieht eigentlich nicht mehr so Hammer aus. Und Attitude Era hatte auch
angucken.
Mach das mal mit. Klar, das kannst du dir angucken, gut sicher. Aber man vergisst halt auch, wie viel Müll die Attitude Era hatte. Die hat auch sehr, sehr, sehr viel Müll. Ne?
Da hat er recht.
Also, aber das ist immer so, denkst du, Attitude Era, geiler war ja nur Stone Cold und der Montreal Screwjob und Undertaker gegen Mankind.
Gut. Es gab natürlich Müll. Es gab auch Sachen, wo jemanden mit einem Samurai-Schwert der Penis abgeschnitten wurde.
Choppy.
Venus war das, glaube ich, ne?
Ja. Bei Venus.
Natürlich gab es viel Trash. Das gibt's aber eigentlich auch bei Filmen zum Beispiel in jeder Generation. Klar. Aber der Faktor quasi oder der Anteil an man Blockbustern so gesehen als Vergleich zum Film war gigantisch groß. Und du hattest in jeder Sendung, das merkst du halt, wenn du dir jetzt die alten anschaust. Jede Sendung hatte für jede Zielgruppe was. Also du hattest halt deine Ladies, du hattest dann die Fights, du hattest richtig geile Promos, du hattest dann coole Typen. Immer irgendwie so ein Mix, der dich bei der Stange gehalten hat und interessiert hat. Und zwar jeden in deinem Alter quasi.
Das Problem ist aber auch, guck mal, du musst mal vergleichen, also zum Beispiel, es gibt ja diesen Mega-Pop, als Stone Cold zurückkam, wo er dann Mick Foley den Titel gewonnen hat, ne? Das war ja, keiner hat damit gerechnet. Das ist, heutzutage ist es halt unglaublich schwer, Sachen zu machen, mit denen keiner mehr rechnet, weil halt vor jedem, sagen wir jetzt mal, WWE ist in New York. Dann in jedem Hotel in New York stehen 70.000 Paparazzi und gucken, oh, ist da gerade vielleicht AJ Styles irgendwo reingegangen? Ist da gerade vielleicht irgendwo Joe Morrison reingegangen? So nach dem Motto, du kannst ja kaum noch irgendwas machen. Für CM Punk zurückkommen, was glaubst du, wie schwer das wäre, dass das nicht schon 3 Wochen vorher in irgendwelchen Dirt Sheets steht, weißt du?
Ja, aber trotzdem waren die, wie soll man sagen, die Storys und die Promos waren halt anders. Also jetzt mal wirklich, die Comebacks ist natürlich was anderes. Das ist halt heutzutage wirklich sehr, sehr schwer. Aber die Storys, die Ausrichtung, es war halt anders. Es war auch abwechslungsreicher. Von den Matches her, die waren jetzt nicht immer unbedingt besser, aber das war halt.
Es war auch ein anderes Wrestling damals,
genau, das
muss man auch mal ganz klar sagen.
Weniger, ne? Immer dem Standardschema unterstellt.
Ja, es war anderes Wrestling. Also wenn man sich die Kämpfe damals anguckt, die waren auf jeden Fall anders und auf der anderen Seite halt auch viel weniger Sport, als es heute war, sondern viel mehr Charaktere einfach, die im Mittelpunkt standen. Und darum ging es im Endeffekt ja auch. Also es ging ja darum, dass ich finde, dass die Attitude Era hat sich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass du eine Gruppe an Wrestlern hattest, die zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Charakter gefunden hat und die richtige Ansprache ans Publikum.
Und das war nicht nur in der Upper Card oder in der Main Event Card, sondern halt auch in der Undercard.
Oder das stimmt, aber vorwiegend natürlich in der Upper Card, wenn du dir halt anschaust, wie breit einfach damals der Main Event gefächert war. So 98, 99, 2000 um den Dreh. Das war ja schon krass. Da hattest du ja im Prinzip, da war jeder Main Event war halt wirklich hauptkampfwürdig, wie du es ja heutzutage ja nicht immer so hast, weißt du, weil du dann immer mal jemanden hast, der vielleicht noch nicht ganz so weit ist und trotzdem halt nach oben gepusht wird. Damals war es halt eben so mit Leuten wie dem Undertaker, wie Mankind, Steve Austin, The Rock, Triple H, der hinter dazu kam, dann sogar vielleicht The Big Show, der zwar noch nicht ganz so weit war, aber trotzdem, den man auch mal da einsetzen konnte. Plus halt noch wie Kane oder sonst irgendwas.
Du hast auch noch Kurt Angle und Shawn Michaels, du hast ja alle möglichen gehabt, auch Chris Jerichos Debüt war ja auch eigentlich mega und so weiter und so fort. Das war schon sehr viel. Was aber schon auffällt, also meiner Meinung nach, ich finde halt, gerade wenn ich ja die alten Sendungen anschaue, dass die Midcard und die Undercard halt einfach viel stärker waren. Wenn ich dann denke, Leute wie Al Snow zum Beispiel, das war ja wirklich Undercard. Der Typ war Undercard, aber der war beliebt, der hat Pops gezogen, wie es heute mancher Main-Eventer nicht kriegt.
Das ist ja das Problem, dass in der heutigen Zeit ist es einfach schwer, noch einen Undercarder aufzubauen, der halt auch regelmäßig verliert, aber trotzdem eben beliebt ist. Also heutzutage tendieren Menschen einfach dazu, ich will nur das Beste haben und dann will ich halt nicht irgendwo den Undercarder sehen, der halt, keine Ahnung, von seinen 10 Kämpfen vielleicht nur 3 gewinnt oder so. Obwohl er halt vielleicht nett und sympathisch und liebenswert ist. Aber interessiert halt einfach weniger. Damals war das wiederum anders. Da hatten selbst, wie du gerade gesagt hast, Snow ist ein gutes Beispiel dafür. Ich meine, der hatte ja einfach eine Fanbase. Ich meine, schau dir mal die alten Gimmicks von ihm an, die er gehabt hat. Also Live Cassidy, wo er damals noch bei den New Rockers angetreten ist mit Marty Jannetty. Geht zu ECW? Da erfindet Paul Heyman dieses Head-Gimmick mit dem Schaufensterpuppenkopf. Aber habt ihr mal die Szenen gesehen, was da bei den ECW-Events abgegangen ist? Wenn dann teilweise, die haben ja vor den Shows, haben die ja die Köpfe, also die Styroporköpfe ja ausgegeben und haben dann so eine Art Rave-Veranstaltung gemacht. Mit Schwarzlicht und alle Zuschauer haben dann diese Köpfe geschüttelt und haben die Köpfe hinterher in den Ring geworfen. Das ist total abgefahren und das hat halt funktioniert. Und
aber dann es gibt auch heutzutage noch manche Sachen, wo halt, es gibt ja auch vieles, wo dann Bullshit overkommt, so wie dieses Fandangoing auf einmal in den Charts war.
Ja, es war nicht der Charakter drin oder so, dass es halt sich lang gezogen hat. Bei El Snow war das wurscht. Ich glaube aber, der Grund dafür war es auch nicht nur El Snow selber, sondern das Publikum war ein anderes. Wenn du damals zum Wrestling gegangen bist, war das halt eher so, du hast deine Kumpels genommen, hast Bier getrunken ohne Ende, hast einfach gesagt, ey, wir machen jetzt mal Party, wir haben jetzt mal richtig ein paar Stunden einfach Spaß. Und das hast du halt an der Crowd gemerkt. Die Crowd war eine ganz andere. Dadurch ist halt auch logisch, wie im Stadion auch, je mehr erwachsene junge Männer dabei sind, desto lauter, desto kreativer. Je mehr Kiddies dabei sind, desto leiser.
Ja gut, also ich sag mal so, die Crowds waren schon, die waren echt extrem geil, muss ich sagen. Ich bin ja ein riesiger Fan von Crowd-Reactions, ne? Also ich finde, Wrestling steht und fällt komplett mit Crowd-Reactions. Ich finde, das ist immer schwierig. So, stell mal vor, du hättest die gleichen Momente in der heutigen Zeit, also wie einfach die Leute komplett die Sachen zerreißen, wenn so nach dem Motto, ja, The Rock, der macht immer nur das Gleiche, Stone Cold ist eigentlich auch mega langweilig. Warum ist der nicht so ein... Das
glaube ich noch nicht mal.
Warum ist der nicht so ein Ricky Steamboat oder sowas im Main Event? Der ist ja unglaublich technisch.
Also, was ich auf jeden Fall zugeben muss, wrestlerisch ist es eigentlich heutzutage viel, 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 viel stärker. Das kannst du noch nicht mal ansatzweise vergleichen, aber es ist schon so, du warst halt auch weniger kritisch.
Ja, weil heute ist halt mehr rumbitschen sowas, weißt
du,
dieses,
oh. Ja, aber du wolltest auch einfach eine coole Zeit haben und du hast halt die bekommen. Du hast halt War angeschaut. Selbst wenn nichts mega spektakuläres war, hattest du einfach danach richtig Spaß gehabt. Du gehst dann nach Hause, hast dann dein Bierchen getrunken und so, ey, war ein richtig geiler Abend. Und das ist halt heute anders. Das ist halt alles auch ein bisschen ernsthafter, aber das liegt halt auch einfach an der WWE selber. Und was du halt auch bedenken musst, und da kannst du sagen, was du willst, dadurch, dass halt Blut wegfällt und halt auch gewisse Schimpfwörter, fehlen halt manchen Fäden ein bisschen Intensität, beziehungsweise dieses gewisse Etwas.
Auf jeden Fall.
An Szenen denkst, was weiß ich, der Turn damals von Stone Cold und Bret Hart,
ohne Blut, das Ding
niemals funktioniert. Aber dieses Blut, das wird kein Wrestling-Fan je vergessen, diesen Anblick. Oder was weiß ich, wo Mankind durch den Ring fällt, dann den Zahn im Nasenloch hat und grinst in die Kamera und blutend und so. Man muss ja nicht immer Blut haben wie Ric Flair und Co., der halt...
Gerade sagen, in Ric Flair und Hulk Hogan war ja schon ein bisschen lächerlich, ne?
Ich finde halt, du hast halt bei manchen Fäden wirklich gehabt, dass es dadurch episch wurde. Das wurde unvergessen. Genauso wie eine Fäde zwischen Triple H und Shawn Michaels, wo die geblutet haben wie die Schweine. Aber es passte in dem Moment. Und ich finde halt auch, dass das halt irgendwie... Das fehlt mir aktuell. Genauso wie bei den Promos gewisse Wörter mir einfach fehlen, weil du weißt einfach, in Amerika ist es einfach so, so Sachen wie Fuck sagen die einfach im Alltag immer. Das wird ein erwachsener Mann immer sagen. Und du weißt es halt auch. Und dadurch,
aber haben die damals Fuck gesagt? Ich glaube, Fuck haben die nicht gesagt, oder?
Ja, aber allein son of a Bitch.
Ja, das stimmt.
Das ist so ein Ding.
Mittelfinger. Ich sag Mittelfinger sind halt
ja, auch sowas.
Mittelfinger, legendär. Total banal, dass du keinen Mittelfinger zeigen darfst, was aber allein mehr sagen kann als eine 10-Minuten-Promo. und mehr Reaktionen ziehen kann. Oder wenn Vince halt wirklich dieses Son of a Bitch sagte, weißt du, das ist dann
ja, oder halt auch diese ja, Sachen
viel, viel auch glaubwürdiger. Da hast du echt gedacht, ey, die Jungs, die hauen sich gleich richtig auf die Fresse, die machen sich fertig, weißt du?
Ja, klar, die Intensität war damals auf jeden Fall ein ganzes Stück höher, beziehungsweise konnte einfach leichter dargestellt werden. Ich glaube halt, dass man bei PG musst du halt eben auf andere Weise das versuchen. Also man hat das ja dann auch immer mal wieder eingestreut. Also es gab ja dann immer mal wieder Matches, die halt gewalttätiger waren durch den Einsatz von Waffen. Ich erinnere mich da an einen, ich glaube, es war ein I-Quit-Match zwischen John Cena und Randy Orton bei keine Ahnung was, wo John Cena aufs Übelste mit den Kendo-Sticks verprügelt worden
ist. Ja, den Rücken, der dann voller
Stichen war, ne? Genau, ja. Zum Beispiel. Also man kann das halt einbauen, aber es ist natürlich viel, viel schwieriger, wenn du halt eben auf so ein Stilmittel wie Blut, was ja dann doch sehr prägnant und auch, das ist ja einfach das regt auf und das erzeugt eine Emotionalität.
Also ich finde, Blut wird halt perfekt zu so einem Dean Ambrose passen. Das wird ihn einfach 20 Mal mehr overbringen, meiner Meinung nach.
Apropos Dean Ambrose, das ist ja das beste Beispiel. Wenn du halt bedenkst, wie früher ein Extreme Rules Match, das war wirklich, wo du dachtest, ach du Scheiße, okay.
Jetzt, ja,
das
sie bringen
ist das
sich
Finale um. Der Fehde. Und dann siehst du einfach Extreme Rules Brock Lesnar gegen Dean Ambrose.
Ja, das ist aber jetzt auch aktuell das absolute Negativbeispiel. Also ja. Da haben wir aber auch schon, auch in der PG-Era, schon bessere Streetfights
ja, aber gesehen. Aber da kommt ja nur halt Kendo-Stick und Co., aber es ist halt,
also, aber
was
hier,
das Problem dabei einfach ist, bei PG, ist nicht mal, dass ich jetzt überall Blut möchte und so, aber muss ich halt vor Augen führen, auch wenn es nur Show ist, im Grunde genommen wird ja ein Fight gezeigt. Und ein Kampf, bei dem eigentlich alle nett sind, beziehungsweise halt keine Schimpfwörter sagen, und ein Kampf, bei dem eigentlich nie Blut fließt, wo es einfach gegen die Logik spricht, weil bei jedem Kampf der Welt, ob Boxkampf, MMA oder sonst irgendwas, irgendwann fließt halt Blut. Du kannst es nicht verhindern, aber es wird ja komplett unterdrückt.
Ja, außer bei Brock Lesnar.
Ja, außer bei Brock Lesnar. Aber ich finde halt, die WWE muss sich halt bewusst sein, was für ein Produkt sie sind. Und das Produkt ist halt eben nicht nur Entertainment, sondern ist halt auch Sport. Und das ist halt ein Kampf, der halt dargestellt wird. Und es ist halt irgendwann nicht mehr glaubwürdig, beziehungsweise es fehlt halt irgendwo was, wenn es halt immer ein bisschen zurückgehalten wird.
Aber ich glaube, du hast ja die Leute gar nicht mehr. Also diese, wie du gesagt hast, diese jungen Typen so, also so eher wie ich, ihr seid jetzt ja schon ziemlich alt, die jetzt irgendwie mit Kollegen da hingehen, ein bisschen Bier trinken. Heutzutage hast du eigentlich nur noch so die krassen Marks, halt die so, diese richtigen Freaks, so auch wie wir, sage ich jetzt mal, die da hingehen, oder halt die Familien. Dass du jetzt einfach mal sagst, so, zum Beispiel wie jetzt, du gehst jetzt mit Kollegen zum Fußballspiel, ist egal, Beispiel, du gehst einfach hin, weil du Spaß haben willst. Die Leute sind heutzutage gar nicht mehr da bei Raw, wirklich.
Ja, aber Moment, das ist doch gar kein Grund. Vor der Attitude-Era waren die bei WWE auch nicht.
Ja, ich meine halt, deswegen, aber ich meine, die haben sich dann verabschiedet, weißt du? Die haben gesagt, die sprechen wir gar nicht mehr an. Wir nehmen jetzt entweder noch die Hardcore-Fans, deswegen haben wir einen Finn Balor, deswegen haben wir einen AJ Styles, oder wir nehmen halt die Familien. Die haben halt deswegen die
einen. Haben wir John Cena und Roman Reigns oder was?
Genau.
Also ist, ja, aber selbst ein John Cena kann auch ernsthafter sein. Also wenn die jetzt ein anderes Publikum haben wollen, könnten sie das meiner Meinung nach schneller zurückgewinnen, als du gucken kannst.
Aber habt ihr da nicht das Gefühl, dass WWE aktuell so ein bisschen edgier wird?
Aber das sagt man schon seit 3 Jahren immer
so. Nein,
aber
jetzt, also speziell in den letzten Sendungen, also jetzt zum Beispiel bei Raw, das Interviewsegment mit Sasha Banks und Charlotte. Also so explizite sexuelle Anspielungen wie da habe ich schon lange nicht mehr bei WWE gehört, wie es da war.
Das war nochmal die Anspielung. Auf jeden Fall ab und an merkst du es jetzt ein bisschen, aber du merkst im nächsten Moment aber auch, dass dann es nicht weitergeht.
Ja, das war doch auch so wie als, ich weiß nicht mehr, wer das war, diese Anspielung gemacht hat mit Charlottes Bruder, der da gestorben ist. Alle auch so, wird WWE jetzt wieder TV-14, nur weil halt einmal sowas gedroppt wurde, weißt du?
Also das ist halt einmalig und das Problem ist halt, du weißt doch, es ist einmalig, es ist halt cool.
Aber dadurch hat es auch
Wirkung. Aber das war es dann auch schon und wie gesagt, mir geht es auch nicht darum, dass es dauernd Blut fließt und die Schimpfwörter und so, aber ich finde halt schon.
Aber mal halt.
Genau, mal, das halt zumindest ein Highlight am Ende einer Fehde oder sonst was, sowas möglich ist. Und ich finde es halt katastrophal, wenn am Ende einer Fehde, gehen wir mal den Super-GAU einfach mal mental durch, du hast eine riesige Fehde, die du lange aufbaust, hast das finale Match und einer blutet im Match und der Ringrichter stoppt und guckt sich den Typen erstmal an.
Samoa Joe und Finn Balor.
Ja, das ich also killt den kompletten Moment. Und ja, zwar für beide.
Ja. Komplett.
Oder du hast halt eine Fehde, die auf Hass aufbaut und dann kommt sowas raus wie damals bei Triple H gegen Randy Orton bei WrestleMania. Wo du erwartet hast, dass sich die beiden die Grütze aus dem Kopf kloppen und dann passiert eigentlich gar nichts. Genauso wie bei Triple H gegen Roman Reigns, wo du einfach nur ein 0815 Wrestling-Match hast.
Ja, also das ist halt das, was ich meine. Das Problem ist halt auch, vor der Sendung hatte ich mir halt überlegt, okay, welche Highlights erinnerst du dich jetzt an den letzten Jahren? Es gab immer wieder ab und an Highlights, aber das waren meistens Promos. Und es waren ganz selten Matches. Oder so ein Moment, wo man einfach diesen Kameraengel im Kopf hat und dann sieht, wie einer schrie oder so bestimmte Emotionen hatten. Das fehlt mir komplett. Also ich konnte mich kaum an was erinnern. Bei Attitude Era könnte ich dir wahrscheinlich 100 Stück aufzählen.
Warte, hab ich nicht. Ich nenne dir gleich ein paar. Pass auf.
Das Problem ist einfach auch, du kannst halt dieses Einmalige, dieses Epische schwer aufbauen, weil du ja limitiert bist. Die zeigen im Ring unglaubliche Sachen, aber trotzdem fehlt dieses letzte Etwas für mich.
Was ich halt heutzutage richtig, richtig schlimm finde, ist, dass Kayfabe komplett wegfällt. So, du hast dann irgendwie den auf Twitter und dann ist hier nochmal der WWE Snapchat-Account und dann ist da Bray Wyatt, der der Eater of Worlds ist, der retweetet dann erstmal was von Don't Be a Bully, denkst du so, weiß ich nicht. Passt nicht so ganz.
Finde ich aber komisch. Moment mal, also wo wir gerade bei K-Fab sind, ist nicht gerade die Attitude Era der Beginn des Todes von K-Fab?
Ich wollte gerade sagen, also eigentlich hast du ja jetzt aktuell die besten Möglichkeiten, das auszunutzen. Wenn du Attitude machen würdest, dann wäre das jetzt ideal. Weil früher, überleg mal, einfach die Promos von Shawn Michaels gegen Bret Hart zum Beispiel, wo es halt richtig unter die Gürtellinie ging.
Ja, das stimmt, ja.
Und das waren nicht die einzigen. Also du hattest immer wieder diese Live-Anspielungen. Und gerade das war das Interessante, dass halt jemand, außer Undertaker, er war der Einzige, der es durchgezogen hat.
Das stimmt.
Aber jeder andere hat K-Fab gebrochen und es passte auch immer.
Ja, aber ist es nicht das, was eigentlich die Attitude Era dann auch kaputt gemacht hat und weshalb es eigentlich die Jahre da drauf? Also ich sag, du hast gerade so von wegen angesprochen, dass du so eine Art schwarzes Loch im Kopf hast, wo du dich einfach nicht mehr an viel erinnern kannst, weil es ja keine Emotionen erzeugt hat. Ich habe das im Prinzip ab 2005, so 2005 bis 2010 ist für mich ein toter Bereich. Also bis CM Punk im Prinzip ist bei mir so ein Loch, wo...
Ah, CM Punk.
Ja, aber wo, ja, ist wirklich so, wurde halt, da kann ich dir kaum was sagen, da war John Cena, da war The Miz und da war halt ganz viel Blödsinn, aber...
Ja, da hast du ein, zwei Sachen nur, wie Cena gegen Umaga zum Beispiel, aber das war's auch schon.
Ja, aber...
Gut, da war auch viel geiler Shit mit Jeff Hardy, ne? Das darf man nicht vergessen.
Stimmt, Jeff Hardy
war
mit Randy Orton ein bisschen um den Titel jagt, die war...
Ich fand die gar nicht so geil,
wie Jeff Hardy, Umaga war richtig gut.
Ja, muss schon sehen, also Jeff Hardy hatte da schon einen sehr, sehr großen Impact und die Ratings gingen da auch nach oben.
Ja. CM Punk gegen Jeff Hardy
war super. Aber ich glaube, das lag nicht an Attitude, sondern es lag in dem Moment, du hast einfach gemerkt, irgendwann war halt, wie Kai sagt, die Konkurrenz war komplett weg.
Ja.
Und du hast einfach gemerkt, dass WWE nicht mehr sich selber neu erfunden hat oder was großartig Neues eingebaut hat, sondern das war die Zeit, wo dann so Sachen wie Hornswoggle kamen. Ja, im Grunde genommen war es halt der Moment, es gab halt noch so Playboy-Bunnies und Co., aber es ging halt immer mehr schon ein bisschen so Richtung PG. Es ging schon ein bisschen Richtung Kitty, mehr comichafter. Ich glaube, das ist schon ein Mitgrund dafür.
Ja, und vor allem hat WWE da auch schon gezeigt, dass man auch große Stories ganz gekonnt in Sand setzen kann, wie es ja damals mit dem Invasion-Angle dann ja passiert ist, wo die WCW übernommen worden ist, WWE keine großen Namen von WCW verpflichten konnte, wegen den Time-Warner-Verträgen. Und auf einmal hast du dann ein Raw-Main-Event, wo du dich fragst, was machen denn da Booker T und Buff Bagwell im Ring gerade?
Ja, das Traurige war ja beim Invasion-Engel ja auch nur, dass die Team-Captains ja eigentlich, es waren ja WWF-Wrestler.
Ja, eben, genau, das war ja dann Folge dessen. Wo du hast einfach gemerkt, dass sie in dem Moment gar keinen Plan auf einmal mehr hatten.
Aber so. Das war auch ein bisschen so WWE, also halt WWF-Ego. Das ist sozusagen so wie heute. Du würdest auch höchstwahrscheinlich keinen AJ Styles, der von woanders kommt, der nicht aus der WWE kommt, Champion werden lassen. Deswegen waren ja auch damals die WCW-Leute nicht so krass wie die WWF-Leute am Anfang.
Nee, das lag nicht daran. Also das lag wirklich daran, die hatten halt, wie Olaf schon richtig sagt, die Big Stars von WCW konnten die noch nicht unter Vertrag nehmen, weil die hatten ihre separaten Verträge mit Time Warner und die konnten quasi nur die Midcard rüberziehen. Du kannst Midcarder nicht plötzlich nach oben pushen. Der größte Star, den sie rübergezogen haben, anfangs war Booker T.
Ja, und das ist traurig genug zu der Zeit. Also, da muss man einfach sagen, die Leute waren auch noch nicht so weit. Also, ich habe mir gestern noch die so Attitude Era DVD angeschaut und da hattest du dann wirklich dann Leute wie, die Top 3 waren Booker T, DDP und Buff Bagwell, so mehr oder weniger. Und damit kannst du natürlich nichts aufbauen. Entsprechend musste man das damals irgendwie anders auffangen. Und da hattest du natürlich dann noch Leute wie Mark Jindrak und Sean O'Hare und ich habe keine Ahnung, wen sie da noch alles mit rübergeholt haben. Aber die WCW war halt damals einfach auch kaputt. Das muss man auch mal so sagen. Also, selbst also, wenn sie den Goldberg rübergeholt hätten, wäre das halt cool gewesen für den Moment. Moment. Wie lange das dann funktioniert hätte, wäre eine andere Frage. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eigentlich, dass man da auch schon gesehen hat, dass WWE manchmal auch das Feingefühl vermissen lässt, um so eine große Story auch wirklich zu einem großen Ende zu bringen. Ich habe das jetzt im Vergleich zu PG-Era ein bisschen mit dem Nexus-Angle
gesehen. Ich wollte es gerade sagen.
Ja, wo du auch zwei große Lager gegeneinander hast und am Ende steht dann irgendwie The Rock, / John Cena, irgendjemand tall im Ring und jubelt.
Ja, das war echt schrecklich.
Ja, ich glaube, das Problem ist einfach da halt, weil es halt nicht echt ist. Es ist halt nicht eine echte Invasion. Damit hatte WWF eigentlich schon immer Probleme, genauso wie damals der ECW-Invasion-Engel, der halt im Grunde genommen direkt nach den ersten Wochen verlaufen ist und dann am Ende nur in ECW ausgetragen wurde. Mit Jerry Lawler.
Das stimmt, ja. Jerry Lawler damals.
Das ist halt schwierig bei den immer gewesen. Aber generell hat WWE, du hast es halt gemerkt, bei der Attitude Era gab es halt schon sehr große, sehr gute Storylines und danach ging es halt bergab. Auch so Sachen wie Vince McMahons unehelicher Sohn, was eigentlich eine große Storyline war und am Ende ist es Hornswoggle. Wo aber wirklich einfach nur jemand dachte, wie kann man das so versauen?
Ich fand auch die GM-Storyline gar nicht so schlecht. Also diese Anonymous Und wer war es da? Richtig, es war auch Hornswoggle.
Es war alles vor
Hornswoggle. Es ist immer Hornswoggle.
Aber Attitude Era finde ich auch noch einen Aspekt sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich es wahrscheinlich so gerne geguckt habe oder immer noch gerne gucke. Die Wrestler hatten extreme Freiheiten. Es war halt die Zeit, wo es, die haben das in den Dokus eigentlich ganz gut angesprochen, wo jeder Wrestler zum Booker-Team hingehen konnte und sagen, ey, ich will mal das versuchen. Okay, mach es. Weil die Ratings, der Ratingkampf war einfach so stark, dass sie jeden Sträumen gegriffen haben, dann geguckt haben, funktioniert der oder nicht. Und wenn ja, dann ausbauen. Also oft war es halt, ist die Wrestler selber, die sich overgebracht haben und weniger die WWE-Storyline.
Das gibt's aber heutzutage auch noch, ne? CM Punk, New Day.
Das gibt's, aber es gibt's ja, halt weniger.
Cesaro Fragen. Oder ein Kevin Owens oder gerade Kevin Owens ist das beste Beispiel. Lass den doch mal freie Hand, der wird dir wahrscheinlich die Hütte abbrennen. Weil er gutes Gespür hat halt. Und das war halt damals in der Attitude Era. Die Wrestler haben ja auch ihre Matches selber durchchoreografiert und Co. Und das merkst du einfach, die sind halt auch Risiken von sich aus gegangen, die sie gar nicht hätten gehen müssen.
Aber das, ist das gut? Weiß ich finde das, also immer dieses, dass die halt was Extremes machen oder sowas. Auch die Sache mit Mankind und sowas. Weiß ich nicht, haben wir das Recht zu verlangen, dass der sich fast 1000 Mal umbringt, nur damit wir ein geiles Match haben?
Da darfst du halt nicht schwarz-weiß sehen. Die Attitude Era bestand ja in diesem Moment, wo Mankind runterfliegt. Das ist ja ein Moment von Jahren, wo er on top war trotzdem. Da hat er dann halt nicht das Heftigste vom Heftigsten gemacht. Darum geht's da halt eben nicht.
Ja, Mankind hat schon in seinen Hochzeiten halt schon sehr viel genommen. Also das muss man ja mal ganz klar so sagen. Also auch über einen längeren Zeitraum. Also er hat zwar dann auch immer wieder mal so Auszeiten genommen, wo der gute Mick Foley dann ja auch immer ein bisschen runter geworden ist und dann auch in diesen Comic-Charakter abgedriftet ist so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz war das halt schon eine Zeit, wo gerade er extrem viel genommen hat. Also das hat er ja auch selber ja mehrfach gesagt, dass er da halt auch...
Natürlich, aber ich will halt nur sagen, man darf jetzt die Attitude Era also nicht den Fehler machen, das darauf zu reduzieren.
Nee, aber ich glaube auch...
Das ist da einfach viel zu groß und jeder hat halt quasi... Ich glaube, jeder Mensch weiß, wo seine eigenen Stärken am besten liegen. Und das hast du halt damals gemerkt, dass die alle ihre eigenen Stärken irgendwo eingebracht haben.
Aber eine Sache, jetzt wo wir gerade bei Mankind sind, eine der schlimmsten Sachen... Ganz ehrlich, die ich finde, The Rock vs. Mankind, Royal Rumble 1999.
Wo The Rock die Nerven verloren hat und
also,
Mankind
komplett muss man auch wieder sehen, ehrlich
nicht. Ja,
aber das ist, wie gesagt, ein Moment von wie vielen Jahren und wie vielen Matchen.
Weil das ist halt auch so die Sache, immer dieses, klar, wir finden es alle ein bisschen scheiße, dass es nicht mehr diese krassen Share-Shots gibt, wie sonst. Aber eigentlich ist es besser, finde ich.
Nee, die muss ich nicht haben.
Eben, weil das ist...
Ja, schon, muss ich nicht haben.
Aber du hörst halt ganz häufig dieses, oh, dumm, jetzt hauen die sich nur am Rücken oder sowas, weißt du? Das, klar, wir sehen das jetzt so, wir sagen, ey, Safety first. Aber ganz, ganz viele, diese Fans von damals, die sagen, Attitude war richtig krass. Ganz viele wollen ja, dass es wieder vernünftige Share-Shots gibt.
Das ist dann eher ein kleiner Teil. Ich glaube, jeder normale Mensch merkt schon, ein Share-Shot, das kann nicht gut sein. Aber das heißt ja nicht, dass das andere... dadurch wegfallen muss. Wie gesagt, denk nicht zu sehr ins Extreme, finde ich.
Ja, sicher,
halt.
Klar.
Attitude Era bestand halt nicht nur aus diesen Share-Shots, allein von den Promos. Jetzt gehen wir mal komplett weg von Brutalität. Die Promos hatten einfach sehr, sehr viel Style, Coolness-Faktor.
Ja, dann gehen wir doch auf die geilste
Style. Viele waren halt auch überraschend. Oder? Ich meine, du hast halt teilweise Promos gehabt, sagen wir zum Beispiel mit Steph im Ring und dann dazu am besten noch Chris Jericho. Da fiel jetzt einfach... Das war Spaß. Du hast dir das angeguckt, du konntest dir das echt 10 Minuten lang oder 20 Minuten lang anschauen und du warst einfach am Grinsen, weißt du? Du hast Spaß gehabt, da kamen überraschende Sachen, die du halt nicht vorhergesehen hast an Sprüchen oder sonst was. Genauso wie mit Zwock und Co. Aber auch genauso gut andere Promos, die halt extrem ernsthaft waren und du dir echt gedacht hast, ach du Scheiße, die hauen sich gleich kaputt. Und auch ein simples Beispiel dafür ist halt... der Wendepunkt, der Monday Night War, war halt der Moment, wo Mike Tyson kam. Und das haben sie zum Beispiel mit Stone Cold perfekt gemacht. So ein Ding wirst du heute nicht mehr haben.
Genau. Also wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen immer davon gesprochen, dass man ja nie so genau, damals wusste man noch nicht so genau, wo da die Grenzen sind. Und das haben sie ja bei Stone Cold eigentlich perfekt ausgenutzt. Zum einen diesem Aspekt, was du gerade gesagt hast, mit Mike Tyson, aber dann auch danach mit dieser Dauerfehde mit Vince McMahon. Das Ding hat ja letztlich WWE auch gerettet.
Das weil, war ja die Storyline schlechthin.
Genau,
das
deswegen
ist, hat das ist auch ja Attitude Era eigentlich.
Genau. Ja, und das hat ja auch mit den ganzen Momenten, also ich überlege gerade, mir fallen ja diverse Momente ein zwischen Steve Austin und Vince McMahon, die einfach so gut waren. Das mit der
Pistole zum Beispiel.
Mit der Pistole, wo der sich in die Hose macht,
ja.
Göttlich. Oder genauso wie wenn er den im Krankenhaus besucht. Und
oder mit dem Bier, wo der dann halt, oder
weißt du? Der Biertruck.
Genau. Das ist ja, unglaublich.
Es gab tausend Momente, aber es gab da auch Momente, wo Vince auch wirklich richtig geile Promos gehalten hat und einfach richtiges Arschloch war.
Ja, der ist ja auch ein kranker Bastard. Der ist ja auch richtig, richtig gut, wenn der abgeht. Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, fand das auch extrem geil bei WWE 2K16. Genau, da konntest du ja diese Stone Cold-Kampagne nachspielen. Ja. Das fand ich extrem geil. Wenn du einfach nochmal so, du hast ja nochmal so neu erlebt. Ich hab's ja nicht so krass miterlebt wie ihr damals.
Weil wir alt sind.
Weil ihr steinalt seid.
Kannst du das Buch nacherleben, weil bei WWE Network gibt es genau Stone Cold gegen Vince als Videoreihe.
Als Collection, genau.
Das ist ja, glaube ich, für 9,99, ne?
Nee, es, ich habe mir das letztens angeschaut und da so viele starke Storylines. Und da war es halt auch, wie ich halt sag, dieses Son of Bitch von Vince, weißt du, das kam so passend drüber, das passte so perfekt in diese Atmung und das könntest du aber heute nicht mehr haben.
Darf du ich aber auch gerade nochmal
nicht mehr richtig zeigen.
Aber kann es auch sein, dass die damals mehr Open Mic hatten, dass damals die Promos nicht so gescriptet waren, dass dadurch halt viel mehr geiler Scheiß entstanden ist?
Ja, das ist ja das, was ich meine. Die hatten mehr Freiheiten. Die hatten ja, Chris Jericho zum Beispiel, hieß es ja, dass er gar kein Skript hatte. Dass er einfach nur die Minutenzahl hatte und dann mach mal.
Er hat's halt auch drauf, weißt du, das meine ich. So, ist halt schwierig, wenn du dann so einen Roman hast, der dann eine geschriebene Promo hat.
Also. Ja, diese Promo werden wir auf ewig.
Gute alte Bohnen-Promo.
Hör auf, die Märchen-Promo. Ich glaube, die haben ja in fast jedem Podcast jetzt drin.
Ich glaube auch, ja.
Aber, ja. Ja, aber das ist ein super Beispiel dafür, weil wenn du freie Wahl hast und freie Hand hast und halt Talent hast, das ist natürlich wichtig.
Ja.
Aber Kevin Owens zum Beispiel, wenn du dem sagen würdest, man willst jetzt 20 Minuten lang eine Promo halten, du hast freie Hand, würde der sofort sagen, jo. Und er würde was Gutes dabei rausbringen. Aber das haben die heute nicht mehr. Die haben halt schon ihre Vorgaben. Und das Problem ist einfach, dass das Booker-Team ja auch alles vorgibt. Die wissen ja schon den Verlauf. Die sagen dir auch, okay, wir ändern jetzt doch das alles und so weiter.
Ich verstehe mal Booker-T.
Das Booker-Team. Sagen wir das Writing-Team.
Okay.
Und das merkst du halt. Und ich finde, gerade dieser Aspekt macht es halt sehr berechenbar, weil halt die Promos, das größte Opfer davon ist halt John Cena, der viel, viel mehr am Mick kann, was man, glaube ich, auch weiß.
Ich finde, der ist aber auch so gut. Also ich finde, der ist auch heutzutage immer noch gut.
Ja, aber
der,
die Promos sind halt total schemaelf. Also du hast im Grunde, du weißt genau, wie der Aufbau ist.
Schemaelf, das stimmt.
Wann er lauter wird, dass er am Ende sagt, ich gebe nie auf. Lalalala. Aber es ist halt immer derselbe, immer das Gleiche. Du hast halt nie eine Variation. Dabei kann er zum Beispiel sehr gut improvisieren, meiner Meinung nach, am Mick.
Ja.
Das kann er halt nicht zeigen. Und das ist halt meiner Meinung nach eines der größten Makel bei der PG, dass alles so stark geskriptet wirkt.
Ja, das stimmt. Das haben wir übrigens jetzt auch diese Woche wieder gesehen, dass John Cena gerne auf so zwei Schienen geht. Das eine ist die Never Give Up Schiene und die andere ist die I Love What I Do Schiene. Also,
ja, das schon.
Das ist mir jetzt heute, oder nicht heute, gestern, als ich die Raw-Sendung gesehen habe, ist mir jetzt wieder extrem aufgefallen in der Promo gegen AJ Styles, wo er dann gesagt hat, so, ich bin noch hier, weil ich genau das liebe. Und das hat er, glaube ich, jetzt die letzten 5 Jahre schon 1000 Mal gesagt.
Aber was ich halt trotzdem krass finde auch, du hast trotzdem, so, ich weiß nicht, ob ihr dann auch so feiert wie ich, Enzo Amore, den ich komplett geil finde.
Ja. Ich glaube sogar, dass der ein bisschen, zum Beispiel beim Battleground, sich nicht am Skript gehalten hat.
Das glaube ich auch, ja.
Weil das hast du schon gemerkt. Aber in dem Moment, wo du es gemerkt hast, ging auch das Publikum direkt hoch. Und ich glaube, das ist ja auch dieses einfach mal überrascht werden. Das heißt ja nicht, dass du jetzt mit den fettesten Engel kommst oder sonst was, aber so irgendwo das Gefühl hast, okay, du weißt jetzt nicht immer genau, was passiert. Aber zum Beispiel auch bei War, gehen wir mal ein halbes Jahr zurück, die War-Sendungen waren alle gleich. Du hattest immer eine Standard-Start-Promo, dann die paar Füller-Matches, ab und zu dann wieder die kleine Promo, die das wieder gepusht hat. Und am Ende hattest du dann dieses Multi-Man-Tag-Team-Match.
Das war auch ein Vorteil der Attitude-Era. Du hattest auch Raw nur 2 Stunden damals, glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
Das war auch
ja, aber besser. Du hattest bei War auch trotzdem auch Varianten.
Ja, das auf jeden Fall, klar.
Die War-Sendungen zum Beispiel habe ich letztens 4 Stück am Stück angeschaut. Die waren alle unterschiedlich.
Wobei ich echt sagen muss, dass mir das fast ein bisschen zu viel ist. Wenn also das Ding ist ja, ich fand ja, dass die Attitude Era ist ja geil, aber es ist halt auch so, Informationen und Gags und Sprüche und Action wie mit dem Maschinengewehr, ne? Also das ist halt, finde ich auch schon relativ anstrengend einfach, wenn du dir das so am Stück angucken möchtest.
Ach, geht. Findest also ich habe mich zurückgelehnt. Haben wir das angeschaut. Ich hatte jetzt kein Problem, irgendwas zu folgen. Aber ich fand es halt abwechslungsreicher, weil es halt einfach nicht dieses bei der WWE, vom Gefühl her würde ich halt sagen, so ab wann hattest du gesagt, hast du das schwarze Loch?
So 2005, 2006 um den Dreh.
Ja, sagen wir so, ab 2005, 2006 hast du halt wirklich gemerkt, wie die sich zurückgelehnt haben und halt im Grunde genommen, wenn du weißt, dein Produkt funktioniert, du hast keine große Konkurrenz, dann ja, wärmst du halt alte Sachen wieder auf und Co., aber ab da ging es halt schon Als wenn die sich halt wirklich zurückgelehnt hätten vom Booking her. Es gab ab und an dann der Versuch einer großen Storyline, der war dann komplett ruiniert. Aber es wirkte halt weniger von wegen, ey, wir müssen jeden overbringen, ne? Selbst Undercard, die ist wichtig, ne? Jeder ist wichtig, wir müssen die pushen richtig und was Gutes probieren. Attitude-Zeit hattest du auch, Wrestler, die sind in der Undercard verschwunden, wirst nie wieder dich dran erinnern. Aber du hattest halt so viel andere, die gepusht wurden, die irgendwie eine Storyline hatten. Und sei die noch so bescheuert, aber alle hatten irgendwas.
Ja, aber ich habe heute noch ein schönes Video gesehen zu Superstars aus der Attitude-Era, an die sich keiner mehr erinnert. Sowas wie Biva Klevich.
Haben wir das alle von What Culture geguckt?
Ich glaube ja.
Ja, okay, gut.
Ich stimme da auch mit Kai so ein bisschen überein, dass man auch teilweise die Attitude-Era so ein bisschen romantisiert. Das heißt, damals war halt irgendwie alles innovativer und rauer und echter und so, aber gleichzeitig hattest du auch ganz viel Schrott, der dazwischen kam.
Ohne Ende. Ich sag nur, dieser Käsetyp, dieser riesige Leib Käse, der rumgelaufen ist. Mit Al Snow gab es doch die...
Ich kann mich dran erinnern, aber ich weiß, das war bei WrestleMania 2000, ist ja auch mitgelaufen. Wo
ja, ja.
Al Snow mit Steve Blackman gefehlt.
Kassiert und so. Totaler Schrott. Du hast bei Attitude, im Grunde dadurch, dass sie ja alle Ideen eingeworfen haben, hattest du wirklich sehr, sehr viel Schrott. Ich finde halt, Mut wird eigentlich immer belohnt. Bei Mut kommt viel Schrott dabei raus, aber meistens das Gute, was dabei rauskommt, ist richtig gut.
Ja, das stimmt schon.
Und das hast du halt gemerkt.
Aber haben wir jetzt auch irgendwas Positives, was wir aus den letzten Jahren so ein bisschen mitnehmen können,
wo wir sagen können? Ich will noch eine Sache sagen zu Attitude, danach gebe ich euch eine Liste an geilen Sachen zu PG.
Also, das ist wundern, PG fand ich auch.
Gerade jetzt in der Fehde mit Stone Cold und Vince McMahon, ist euch mal aufgefallen, wie wirklich, jetzt mal ganz realistisch gesehen, wie oft es einfach, heutzutage gibt es immer dieses Finish, irgendwie hier Interception. Und dann kommen alle rein und kloppen sich die Q. Aber damals gab es so oft, dass einfach der Ref ausgenockt wurde und dann rumlag. Klar. Das gab es extrem oft damals. Wirklich, in den ganzen großen Pay-Per-View-Matches von Stone Cold, das kam richtig oft vor.
Natürlich, dieses Overbooking mit Ref-Bumps und Einläufen und sonst irgendwas. Das war ganz, ganz oft, klar. Aber das gehörte halt eben auch mit dazu. Und das meine ich ja, das gehört halt auch für mich in die Kategorie, das fand ich dann schon teilweise ein bisschen anstrengend, weil das dann eben diese Matches auch so ein bisschen künstlich dramatisch macht, weißt du. Irgendwann hast du einfach den Punkt erreicht, wo du sagen konntest, ja, okay, jetzt ist der Kampf soweit fortgelaufen, jetzt muss gleich irgendwas, ein Ref-Bump passieren, es muss ein Chairshot geben oder es muss ein Eingreifen geben oder sonst irgendwas. Es war halt dann zwar immer noch irgendwie unberechenbar, aber auf der anderen Seite hast du dich halt auch nicht mehr gewundert, wenn halt irgendwas passiert ist.
Das ist so wie heutzutage, ich gucke wirklich fast keine Matches bei Raw oder SmackDown, wo dann einer am Commentary-Pool sitzt, weil ich weiß, das Match lohnt sich nicht zu gucken, wenn ich weiß, der kommt eh rein und das ist dann die Q. Das ist so verschwendete Lebenszeit für mich.
Das schon, aber wobei man sagen muss, Interceptions, es gehört halt zum Wrestling dazu. Aber,
ja, aber stimmt, so
bei Attitude Era, es gab teilweise so overbookte Enden, das gibt's gar nicht, aber manche wiederum waren auch overbooked und wenn in Erinnerung bleiben, was zum Beispiel dieser Familienengel damals zwischen den McMahons, bei WrestleMania, wo dann irgendwann die Frau war ja im Rollstuhl. Oh, Moment, ja. Das war das kitschigste, bescheuertste, aber
hast war du das noch Attitude Era?
Ja, das war WrestleMania 17 um den Dreh.
Okay, und du musst mal auf die Pops achten, in dem Moment, wenn Linda McMahon aufsteht.
Das ist schon merkwürdig, dass
da für ein Pop fliegt das Stadiondach weg, weil jeder weiß, das ist Schwachsinn. Aber es war halt unterhaltsamer Schwachsinn.
Ja, aus heutiger Sicht muss ich dann immer wieder lachen, wie sich dann Vince McMahon absichtlich noch mal so ein bisschen breitbeiniger hinstellt, damit die alte Linda McMahon ihm noch mal zwischen die Beine treten kann. Ja,
aber wie gesagt, achte mal auf den Pops. Ey, du rastest aus. Wenn du dann den Ton aufdrehst, die Halle, die explodiert und jeder weiß, es ist Schwachsinn. Ja, aber die Dinger haben einen irgendwie emotional gepackt.
Wie soll man das sagen? Pops.
Aber zum Beispiel, wenn du ins Kino gehst, Transformers guckst, der reinste Bullshit. Du siehst einfach nur Explosionen, du weißt eh, wer gewinnt. Drauf geschissen, aber du nimmst
Popcorn. Noch in Ordnung.
Ja, aber du nimmst halt Popcorn und hast deinen Spaß. Und so kann man im Grunde genommen Attitude Era auch bezeichnen. Attitude Era war halt wie ein Action-Blockbuster, wie Fast and Furious oder sonst was. Du weißt.
Das ist auch mega scheiße,
Fast and Furious. Du weißt, was dich erwartet. Du wirst manchmal überrascht. Es ist teilweise total unlogisch, aber ist egal. Du hast Popcorn und gehst anschließend raus. Ey, war ein cooler Abend. Jo.
Ja. Also, du bist der Attitude Era nicht gerecht, wenn du das mit Transformers und Fast and Furious.
Ja, Moment. Diese Filme haben Kohle eingespielt wie sonst was. Und die Attitude Era hat so viel eingespielt und hat die Ratings, wenn du dir diesen Rating-Kampf bei der Dokumentation Monday Night War, siehst du halt auch die Ratingsverläufe und wie extrem gestiegen sind. Die sind ja nicht nur irgendwie das Doppelte wie heute, sondern dann mal eben kurz das Vierfache, Fünffache. Ja, das sind richtig krasse Einschaltquoten gewesen, wo es einfach der Moment war, wo du schon merkst, das ist eine Show, wie bei Game of Thrones, wo die breite Masse weiß, ich darf das nicht verpassen.
Ja.
Und davon sind wir mittlerweile so weit entfernt, wie es nur geht.
Was, aber gerade wo wir jetzt bei Pops sind, ich finde heutzutage, so, wenn du weißt, okay, Raw ist in Chicago oder sowas, du freust dich, du weißt, okay, wird geil. Aber wenn du irgendwie siehst, ah, Raw ist wieder irgendwie in Bad Bergershausen, ist nicht so geil. Weil du merkst, okay, die Crowd ist nicht cool. Zum Beispiel, gehen wir mal drauf ein, ich habe es mir vorhin extra mal angeguckt, das Debüt vom Nexus. Eigentlich richtig geiler Moment. Richtig gut gemacht, die nehmen komplett alles auseinander. Jerry Lawler kriegt aufs Maul, ist immer gut. Die nehmen den Ring auseinander, John Cena wird zerstört, CM Punk wird zerstört und die Crowd macht gar nichts.
Ja, aber das liegt ja daran, dass das Publikum halt aus so viel Kiddies besteht, weil früher...
Ja, meine ich ja, das ist das Problem.
Ja, natürlich, ich sehe das genauso wie du. Nur du musst halt wirklich bedenken, dieses Publikum, wenn du halt in einem, egal wo du hingefahren bist, die Dinger waren sofort ausverkauft. Das muss man auch dazu sagen, die House-Shows, beziehungsweise die Weeklies, die waren innerhalb von einer Stunde komplett ausverkauft, egal in welcher Stadt. Und die Leute sind richtig dahin gepilgert. Und dadurch, wenn du hinpilgerst, hast du halt auch richtig Bock. Das ist wie beim Konzert, wo du einfach eine Band unbedingt sehen willst. Und dann treffen sich alle. Und es waren halt, die ganze Halle war voll mit Hardcore-Fans.
Deswegen meine ich, heute hast du ja noch diese Städte zum Beispiel. Money in the Bank, Chicago, Cena gegen Punk. Ja, komplett wirklich. Eskalation, ausgerastet. Ich hab das wirklich ungelogen. Mindestens 40 Mal schon geguckt. Jedes Mal
nur den Entrance, ne?
Nur den Entrance.
Ja, das ist unfassbar.
Oder auch als AJ Styles sein Debüt macht. Komplett eskaliert. Romans Fresse haben wir jetzt mal rausgenommen. Aber einfach nur, wenn du hinhörst, wie die Leute ausrasten, das ist so krass.
Ja, natürlich, du hast immer dann, genauso wenn Madison Square Garden und so, das ist auch, im Grunde genommen, ich glaube, das geht jedem Wrestling-Fan so, sobald er weiß, zum Beispiel, wenn War vom Madison Square Garden ausgesendet wird, was leider irgendwie nicht mehr passiert, dann schaltest du ein, weil du genau weißt, okay, jetzt hast du mal wieder die Stimmung. Aber im Grunde genommen ist es vielleicht auch vom Gedankengang her, jetzt hast du wieder die Stimmung wie früher.
Ja. Deswegen liebe ich ja auch dieses... Deswegen auch dieses Raw nach WrestleMania. Das ist komplett geil. Die Leute haben
teilweise Bock. Mehr auf das Raw als auf WrestleMania.
Ja, kein Scheiß, wirklich, teilweise. Wo du einfach weißt, die Leute rasten komplett aus.
Ja, aber das, du achte mal, wie gesagt, aufs Durchschnittsalter bei den War-Sendungen.
Ja, das siehst du ja auf jeden Fall.
Das ist einfach, jetzt stell dir das mal vor, das hättest du jede Woche. Nur dieses Durchschnittsalter jede Woche.
Ich würde einfach weinen vor Freude.
Das würde auch den Western helfen, weil das Problem ist halt, du sagst es richtig, die können in der WWE aktuell auch vieles richtig machen. Wenn du bei der falschen Crowd bist, kommt es nicht am Fernseher rüber. Und ich finde, darunter leiden halt auch die Wrestler. Also das ist jetzt ein Nachteil nochmal vom PG, meiner Meinung nach. Dadurch, dass du halt so viel Kiddies hast, funktioniert vieles nicht, obwohl es eigentlich sehr gut gemacht ist.
Ja, das stimmt schon. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit über die Nachteile von PG. Was sind denn die Vorteile von PG?
Pass auf,
was sind die guten Momente von PG?
Bevor du deine 100 aufziehst, heißt es so, nee, der mag kein PG und so.
Ja, sag.
Also erstmal wrestlerisch viel, 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 viel besser. Ich glaube, wir haben noch nie... Oder ich habe noch nie im Leben so ein starkes Roster bei irgendeiner Wrestling-Liga erlebt, wie momentan bei der WWE.
Das ist krass.
Das ist sehr, sehr stark. Ich finde es sehr gut, dass es diese Share-Shots nicht mehr gibt am Kopf, muss man auch sagen. Was man auch sagen muss, bei der Attitude Era gab es halt auch eine Zeit, wo es halt, ja, Ric Flair und Co., wo es so sehr gebladet wurde, dass es halt irgendwann keinen Sinn mehr machte.
Das war schon die Ruthless Aggression Era übrigens.
Das war so gegen Ende. Das war halt wirklich dann einfach übertrieben. Das finde ich auch gut, dass es wegfällt. Ich finde es sogar gut, dass eigentlich Kiddies einbezogen werden und nicht in jeder Promo alles nur Hardcore ist und nur Beleidigung.
Weil wenn alles Hardcore ist, ist nichts Hardcore.
Genau. Aber ich würde mir halt eine Mischung wünschen. Aber es gibt vom Produkt her ist WWE auch vom Technischen her und von den Möglichkeiten machen sie sehr, sehr viel richtig. Auch gerade Internet und Co. Aber ja, jetzt bist du dran.
Okay, komm. Ich sag einfach mal, gut, nächstes Debüt hatten wir schon. War ein krasser Moment. Was auch extrem gut war, der Cash-In, also jetzt wirklich nur der Cash-In von Dolph Ziggler. Auch wie die Crowd ausgerastet ist. Das war auch ein mega Pop.
Story-Technik super geil gemacht. Der war überraschend.
Ja, eben. Das stimmt. Und dann ist es ja leider traurig geendet mit seinen ganzen Gehirnerschütterungen und so.
Aber bestes Beispiel wirklich dafür, das war ist schon fast Attitude-mäßig, weil du nicht wusstest, was passiert. Es konnte passieren. In dem Moment ist es passiert.
Aber gut, viele sind halt davon ausgegangen, weil du hast ja schon immer gehört, die ganzen Dolph Ziggler-Chants und sowas dann. Und dann kam er, aber trotzdem alle sind ausgerastet.
Ja, wobei ich bei den Catch-In sehr gut fand, dass, es war ja gegen Alberto Del Rio, meine ich, ne?
Genau.
Dass er noch kurz gekämpft hat und du ganz kurz den Moment sogar hattest, wo du dachtest, scheiße, der Catch-In geht schief.
Oh ja, das war so gut.
Ich finde, das ist auch das Wichtige bei diesem Catch-In gewesen, dass dieser Pop so groß war, wenn er einfach nur reingekommen wäre, ein Finisher und dann gepinnt, wäre er auch groß gewesen. Aber hier war der so groß, weil echt alle dachten, nein, 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 dann, oh Gott, ja.
Das stimmt, das war richtig geil. Was aber auch extrem gut war, das war so Vergangenheit gegen heute, war Shield vs. Evolution. Hatten wir ja auch schon mal im Shield-Podcast.
Ja, genau. Das war auch ein schöner Kampf auf jeden Fall. Wir haben übrigens, also ich hoffe, du hast auch noch CM Punk auf deiner Liste stehen.
Ja, das mache ich, also das ist jetzt mein nächstes, aber ich mache das extra ganz ans Ende, okay?
Ich meine, wenn du schon mal Shield bist, musst du jetzt erstmal Shield und Wyatt sagen.
Ja, ja.
Das nehme ich episch an.
Eben, das kommt nämlich. Das wird aber auch, weiß ich nicht. Also ich hätte nicht. Man mehr daraus machen können.
Aber das erste Match, da hattest du die Crowd.
Ja.
Ich glaube, der war egal. Ja. Die Crowd ist vor dem Match ausgerastet.
Ja, die standen sich ja gegenüber auch teilweise im Ring und alle so, was?
Genau.
So, jetzt geht's los.
Das ist ja wie bei AJ Styles gegen John Cena zuletzt gewesen.
Ja.
Oh, ja.
Genau sowas. Also du kannst sowas auch im PG haben. Nur, was danach kommt, ist momentan bei der WWE auch ein Problem.
Ja, ich weiß, ich glaube gar nicht, dass das. Also ich bin aktuell relativ positiv gestimmt, dass wir da wieder auf dem Weg in eine bessere Zeit sind. Weil ich habe einfach das Gefühl, dass man durch den Split jetzt einfach so ein bisschen frische Energie freigesetzt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass man das jetzt wieder mehr in den Shows merkt. Also, vielleicht bin ich da auch jetzt aktuell ein bisschen blauäugig und denke noch an das Positive bei WWE. Aber ich habe halt schon das Gefühl, dass da aktuell was passiert und dass man versucht, neue Stars auch groß zu präsentieren und dass man auch denen die Chance gibt, die vielleicht vorher keine Chance gehabt hätten. Ob das jetzt immer Früchte tragen wird, ist ohne Zweifel wird es halt nicht so sein. Also ich glaube zum Beispiel, dass ein Apollo Crews, dass wenn der jetzt die IC-Title beim SummerSlam gewinnen sollte gegen The Miz, wird trotzdem noch nicht so schnell so weit sein, wie man ihn gerne hätte. Aber ich glaube halt trotzdem, dass da einige große Stars halt daraus erwachsen können, aus dem, was wir jetzt gerade haben.
Ja, da habe ich eigentlich eine gute Frage dann. Wenn du doch eh schon so positiv quasi in die Zukunft blickst, wenn du die Wahl hättest und man würde dir sagen, okay, so wie es jetzt ist, vielleicht wird es wirklich besser, aber in Zukunft kann es auch als ja, TV-14, also quasi als blutig oder halt ein bisschen sexuell rüberkommen. Würdest du das nehmen oder würdest du sagen, nee, ich möchte PG?
Darf ich die Wrestler behalten, die aktuell aktiv sind?
Du darfst alles behalten, es wäre halt nur quasi der Rahmen des Möglichen.
Ich glaube, dann würde ich trotzdem TV-14 nehmen.
Ja, also, auf jeden Fall.
Einfach, weil du dann die Freiheiten hast und die Wahl hast, wie du es gestalten möchtest.
Du siehst ja auch, wie ein Kevin Owens, also wie asozial ein Kevin Owens ist. Oder wie krass auch ein Finn Bella sein kann, als die bei Ring of Honor waren oder irgendwie in Japan, wie krass die sein können.
Vor allen Dingen, ihr stellt dir mal, also wo man sagt, Kevin Owens mal vor mit Sami Zayn als Fehde. Und dann das Finale ist dann irgendwie blutig, wo dann Sami Zayn aber nicht aufgeben will, was das für einen Impact hätte.
Ja,
aber also das ist diese Kleinigkeit zum Beispiel, wo
man halt
sehr viel ausmachen könnte.
Aber das Internet wird wieder sagen, ey, mega langweilig, WWE ist voll kacke, einfach Stone Cold gegen Bret Hart kopiert, mega öde. Und alles so.
Glaube ich nicht. Ich würde auch
ey,
nicht
das ist das sagen, Internet.
Ich finde auch nicht, dass das Internet, natürlich, du hast immer Trolls, aber ich finde nicht, dass das Internet so kritisch ist, weil das Internet ist auch dankbar. Sagen wir zum Beispiel, Cena gegen AJ Styles, da waren die Stimmungen überall eigentlich gleich. Das war ein epischer Moment, richtig starkes Match.
Kevin Owens gegen Sami Zayn jetzt zuletzt auch bei Battleground, haben auch alle gesagt, hier, wie geil war das denn bitte?
Also ich denke schon, es ist halt nur so, der Anspruch ist schon da, wir möchten was Vernünftiges und nicht immer diese Standard. Entschuldigung, Scheiße.
Aber ich finde es halt auch deswegen gut, dass man jetzt zum Beispiel die Cruiserweights wieder zurückbringt. Weil man hat gerade in der Attitude-Era gesehen, bei der WCW, wie wichtig Cruiserweights für eine Show sein können, einfach um eine Varianz in die Show zu bringen. WWE hat das über Jahre komplett einfach negiert und ich verstehe es halt bis heute nicht genau, wieso. Weil die immer gesagt haben, ja, wir brauchen Abwechslung in der Show und dann hauen sie halt trotzdem einem nur die Big Guys um die Ohren, ne? Und jetzt kommt es auf einmal wieder auf den Trichter, ja, wir bringen die Cruiserweights und ich glaube, das kann auch dem WWE-Produkt, gerade Raw, halt einen riesen Push geben, wenn du einfach mal zwei geile Cruiserweight-Matches irgendwie dazwischen hast, die sich einfach nur die Spots um die Ohren blöppen.
Wobei, also ich glaube es auch, du musst allerdings eins beachten, und das ist leider wieder Richtung Attitude Era, das Publikum bei NXT, beziehungsweise jetzt bei der CVC Dingsbums da Veranstaltung, das sind halt erwachsene Männer großteils.
Das sind halt die so Matches, diese Chicago-Crowds.
Ja, und die Matches leben halt davon. Also du bringst in dem Moment einen Cruiserweight halt, kannst du auch overbringen innerhalb eines Matches. Oder du kannst halt dem Fernsehzuschauer vermitteln, dieses Match, was du gerade siehst, ist wirklich richtig stark oder dieser Move ist richtig stark gewesen. Und dasselbe Match, dasselbe Turnier bei War zum Beispiel, würde aktuell nicht funktionieren.
Ja, ich glaube, es geht einfach nur darum, dass du musst ja schon darüber im Klaren sein, dass nicht jeder die Cruiserweights sehen will. Das ist einfach so. Du wirst nicht, wenn du Stadion hast von 10.000 Leuten und gerade bei der aktuellen Crowd, wie du es richtig sagst, wirst du damit nicht jeden erreichen. Das ist ganz klar. Aber selbst wenn das nur ein Bruchteil davon erreicht, bei einer 3-Stunden-Show ist das doch total wurscht. Wenn du dabei 20 Minuten hast, die vielleicht nur, keine Ahnung, 15% interessieren, die anderen freuen sich auf Roman Reigns gegen Rusev, so what?
Natürlich, das wollte ich im Grunde genommen auch sagen, aber nur die Frage ist halt, in dem Moment, wenn ich WWE-Macher wäre, würde ich mir einfach denken, okay, hör mal, dieses CWC funktioniert halt auch, in Anführungszeichen, nur so stark wegen der Crowd. Und wenn das so stark funktioniert, könnte man doch auch quasi mehr für diese Crowd in diese Richtung gehen. Du siehst es ja auch bei NXT, die Takeovers, was da abgeht. Und das liegt einfach daran, die Leute haben das quasi als Attitude-Ersatz genommen. Die honorieren auch Wrestling, brauchen nicht immer Blut oder sonst was, sondern die honorieren halt auch gute Matches. Und ich stelle mir einfach vor, ein Produkt, was zielorientiert jetzt wieder in Richtung Erwachsener gehen würde, du hättest dann so eine Quote bei jeder Weekly. Dadurch würden auch die Promos profitieren, die Storylines. Also ich würde mich als Wrestling-Fan viel wohler fühlen und hätte auch viel mehr Spaß vom Bildschirm, weil was eine Quote ausmacht, das wissen wir halt alle, das kann aus einem guten Match plötzlich ein episches Match machen.
Das stimmt.
Und das fehlt, meiner Meinung nach, ist das der größte Schwachpunkt bei PG, dass halt durch die vielen Kiddies im Publikum genau dieser Aspekt einfach wegfällt. Und wie Kai schon richtig sagt, dass halt nur bei manchen Cities die Crowd so stark ist, dass du halt schon vom Fernseher weißt, okay, das wird gut.
Wir machen es wie Donald Trump und schmeißen einfach alle unter 6 Jahren raus.
Ich meine, klar, also ich meine, sag mal so, man versteht ja, warum es PG ist. Klar, du weißt, ein Kind wird 20.000 Mal mehr Merchandise kaufen als ein Erwachsener. Ein Erwachsener wird auch Geld ausgeben und sagen, ey, das ist geil. Aber klar wird so ein Kind einfach 50.000 John Cena T-Shirts kaufen. So, man weiß ja, warum es PG ist, aber ich finde auch so NXT ist auch, NXT ist geil, klar, Finn Bella mit Kevin Owens, Finn Bella mit hier Samoa Joe, alles geil, aber ich finde auch NXT ist auch immer so ein bisschen overhyped, also so wenn du jetzt nach den Leuten gehst, die jetzt diese Hardcore-NXT-Fans sind, das ist gutes Wrestling, aber wenn es danach geht, ist jeder, der bei NXT ist, der krasseste Typ der Welt, weißt du, so alle sind so, ey, der muss auf jeden Fall der nächste Champion werden, so wenn jetzt nicht Ty Dillinger WWE-Champion wird, dann weiß ich auch nicht. Also da wird auch immer ein bisschen übertrieben, ne?
Ich habe das ja letztens gesagt irgendwie, dass ich auch teilweise finde, dass die NXT-Crowd auch wirklich ein bisschen gefährlich ist für die Superstars selber, weil die eigentlich jedem, also sagen wir mal, fast jedem Wrestler das Gefühl geben, dass sie halt, wie du gesagt hast, dass sie halt eben vielleicht größer sind, als sie es tatsächlich sind. Dass sie vielleicht bei einer kleinen Zielgruppe gut ankommen. Das ist so wie bei mir, wenn ich zur WXW gehe, da feiere ich auch vielleicht jemanden an, der jetzt auf der ganz großen Bühne halt eben keine Chance hätte. Und so sehe ich das halt eben auch bei NXT. Und das,
ja, aber ist denn die Zielgruppe so klein? Also ich finde, die Zielgruppe ist eigentlich gigantisch, nur NXT zeigt nur einen Ausschnitt davon. Also im Grunde genommen, ich kann es halt als Vergleich ziehen zu MAN TV. Es ist exakt dieselbe Zielgruppe, die NXT hat. NXT richtet sich nicht an die Kiddies primär, nicht an die Familien, sondern primär an Wrestling-Fans und das sind halt in dem Moment auch an die erwachsenen Älteren.
Männer. Zwischen,
ja, junge Männer, das ist halt die richtige Bezeichnung, an junge Männer und ich will ja nichts sagen, aber wenn du einfach auf die Bevölkerung das hochrechnest, ist das nicht ein kleiner Bereich. In die Halle passt nur ein kleiner Bereich. Aber was los ist, siehst du ja schon bei TakeOver und das jetzt halt nur noch mit Big Names, also quasi in den Hauptshows, kannst du die Hallen auch ausverkaufen.
Aber NXT hätte nicht so krasse Crowd-Reactions, wenn da mehr Leute drin wären.
Das glaube ich halt auch.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube halt
ganz klar widersprechen. Das finde ich nicht schlecht. Da stehe ich mal alleine gegen 2. Nee, aber sehe ich genau andersrum.
Ja, also ich glaube halt, dass jetzt nicht bei allen Wrestlern, ich glaube, dass trotzdem auch ein Finn Bella die Riesen-Pops ziehen wird, dass auch ein Shinsuke Nakamura die Riesen-Pops ziehen wird. Aber ich glaube, dass mancher, der bei NXT der große Star gewesen ist, nicht zwangsläufig auch im WWE-Roster der große Star sein wird.
Ich fand ja also, auch.
Da müssen sie sich natürlich zeigen. Die müssen das entsprechende Talent haben. Siehe Enzo und Cass als Beispiel, auf die ich momentan so gerne rumreite, weil die halt gerade richtig alles richtig machen.
Ja, ich liebe die so sehr, ne?
Ja, ich liebe diese Promo. Ich habe es mir gestern noch mal angeschaut. Ne? Boah, grandios.
Geiler Typ.
Aber jetzt mal einfach davon abgesehen, bei Erwachsenen hast du aber auch einfach, und das hast du halt bei Kiddies nicht, wenn erwachsene Fans von irgendwas sind, informieren die sich auch, haben auch in Anführungszeichen Ahnung. Und wenn jemand gut ist, würde die Crowd das auch honorieren, egal ob das jetzt 500 sind oder 50.000 sind. Wenn du halt diese Zielgruppe hast, die halt auch Wrestling irgendwo liebt und so weiter und auch Bock drauf hat, die wissen das schon zu honorieren. Genauso wie eben, wie gesagt, so ein El Snow, der war damals halt auch over. Nicht, weil er der Beste war oder sonst was, sondern weil er was gemacht hat, was den Leuten gefallen hat. Worin war er halt gut. Und das hat die Crowd honoriert. Und deswegen gab es halt auch so viele Undercarter und Midcarter in Attitude-Zeit, die halt ja beliebt waren, Pops zogen, was sie halt heute nicht mehr machen würden. Und ich finde halt, das fehlt halt auch.
Das stimmt.
Aber fandet ihr nicht auch, dass der Entrance von Finn Bella oder generell die, wie Finn Bella vom Publikum angenommen wurde, mega krass underwhelming war? Also irgendwie meh.
Ja. Also ich weiß es nicht. Ich glaube,
er kam doch langsam einfach raus und es war ja schon klar, okay, hier Finn Bella ist da und so weiter. Es war ja nicht so,
dass Demon wird eh bei SummerSlam ausgepackt. Eben, das wird nochmal geil. Auch. Aber trotzdem irgendwie so, wenn auch das als Finn Bella gewonnen hat, das war geil, aber ich dachte so, die rasten komplett aus, nehmen alles auseinander, aber es war so meh.
Also ja, aber das ist halt das Publikum, das ist halt wirklich das Problem, wie du halt sagst, man ist momentan so sehr auf eine Stadt angewiesen. Hättest du dasselbe in Chicago gemacht, wäre wahrscheinlich direkt nur für den Zuschauer. Du musst ja immer davon ausgehen, der Zuschauer sieht ja nur, er ist passiv, er ist nicht in der Halle, er kann jetzt nicht in der Halle jedes Detail sehen und er ist halt auch ein bisschen auf die Crowd-Reaction angewiesen. Und dasselbe Entrance in Chicago und 0815 Zuschauer, der halt gerne ab und zu Wrestling guckt, aber es nicht der Mega-Nerd ist, der würde nur denken, wow, was ist das für ein fetter Typ. Ja, es ist halt, die Crowd macht sehr viel aus und ich finde halt, das ist das, was du am massivsten merkst, der Unterschied zwischen PG und Attitude Era.
Ja, das stimmt schon. Aber glaubt ihr, dass wir endlich ein etwas edgieres Produkt bekommen in absehbarer Zeit oder wird es halt so weiterlaufen mit ab und zu Ausbrüchen nach oben und nach unten?
Ich denke, es wird so weiterlaufen, aber damit bin ich auch komplett d'accord, also finde ich auch komplett in Ordnung so.
Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und ich sag, die werden es ändern und zwar ändern müssen, weil die Ratings, das ist eine Katastrophe. Network hin oder her, super Sache, aber man muss einfach auch an Werbeeinnahmen denken und gerade auch an die TV-Deals und was da in Sachen Ratings abgeht, das ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Und
Vince aber das ist auch gefährlich, irgendwann, weißt du, wenn die das jetzt ändern würden.
Ja, ich find's eher gefährlicher, wenn man es einfach blind in sein Unglück rast.
Aber stell dir mal vor, die Kinder fallen weg und die Eltern. Das ist wirklich.
Nein, wenn du sowas machst, machst du es ja eh als Übergang.
Du machst es nicht von jetzt auf gleich, sondern
das schleicht dir dann. Du machst dann halt so, dass du zum Beispiel sagst, okay, jetzt kommt zum Beispiel ab und an mal ein Bladen rein. Also so nach und nach oder mal halt einmal ein Schimpfwort. Das Problem ist ja auch, die sagen ja manchmal die Schimpfwörter in der Halle vor den Kiddies. Aber sie blenden sie halt im Fernsehen aus.
Ja.
Und dadurch kommt das wieder so peinlich rüber. Also du machst das eh langsam. Aber ich finde halt, die WWE schlittert gerade in etwas hinein, was halt sehr, sehr gefährlich für sie werden könnte, wenn die halt irgendwann von der Masse gar nicht mehr beachtet werden, sondern halt nur noch von ihren, wie viele Abonnenten haben sie?
1,8.
1,8 Millionen Usern im Network, die natürlich treu sind. Super Zahl, schöne Einnahmen. Aber naja, im Mainstream oder im Main-Event, im Mainstream abseits vom Wrestling, sind sie halt nicht mehr wirklich viel präsent und es wird halt die Gefahr immer größer, dass es immer weniger wird. Und wenn dann noch es Probleme geben sollte mit einer Zielgruppe, der einzigen Zielgruppe, die sie noch haben, das ist dann das Network, dann wird's tricky. Das kann halt schnell nach hinten losgehen, auch wirtschaftlich, was du denkst, weil wenn du halt dich, es ist wie beim Wirtschaftsmodell, egal von welcher Firma, wenn du dich nur auf eine Zielgruppe, nur auf ein Produkt spezialisierst, gehst du einfach das Risiko ein, dass wenn das nicht mehr funktioniert, dass du von hier jetzt auf gleich, obwohl vorher die Zahlen alle super waren, wirtschaftlich plötzlich richtig in einen Strudel reinkommen kannst.
Sagt der Kollege von MannTV.
Ja, das wäre halt wie bei uns. Es ist halt, du musst schon irgendwo variabel sein und dich auch weiterentwickeln.
Ja, das stimmt. Aber mal ganz doof gefragt. Glaubt ihr, dass WWE irgendwann in den nächsten, lass mal, 5 Jahren, dass WWE irgendwann sagt, so, Schluss mit normalem TV, wir machen jetzt einfach nur noch Raw und SmackDown übers Network und
Werbeeinnahmen sind viel zu hoch, als dafür, dass sie sagen, wir machen das nicht mehr. Die verdienen doch auch
Werbeeinnahmen so über die, also jetzt mal angenommen, die WWE hätte jetzt in 4 Jahren hätten die 3 Millionen Abonnenten, mal so Pi mal Daumen. Mhm. Könnte man dann nicht sagen, wir verkaufen auch TV-Spots im Network und fürs gleiche Geld?
Jetzt aktuell ja schon, aber ja, eben. Das kannst du aber nicht in dem Ausmaß, wenn du das dir einmal mal live in Amerika anschaust, im amerikanischen TV, die Werbeunterbrechung, also in Deutschland kann man ja sicher glücklich schätzen, da sind ja irgendwie alle paar Minuten und dann Werbeblöcke, die so gigantisch sind, vollgepackt mit Werbung von den größten Marken wie Taco Bell und Co., das könntest du auf Network nicht bringen, weil dann gehst du das Risiko ein, dass die Abonnenten sagen, hör mal, ich zahle ja schon dafür,
ja, was eben. Warum
soll ich dann nicht macht,
ist ja wie Netflix. Und
musst dann noch so viel Werbung gucken, dann gehst du in einen richtig gefährlichen Weg.
Das wäre ein bisschen greedy.
Ja, aber ich, also mein WWE hat ja letztens schon mal auch gefragt, hier, wärt ihr bereit, 3 Euro mehr zu bezahlen oder $3 mehr zu bezahlen, wenn wir Raw und SmackDown irgendwie bei uns auch auf dem Network senden würden? Ich würde es wahrscheinlich sogar machen.
Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass der Mainstream wegfällt und man dann nur noch quasi in seinem kleinen, und ich hasse diesen Begriff, aber hier passt er halt, Universe wäre. total isoliert von allen anderen, und ich finde, das ist halt wirtschaftlich kein gutes Modell. Bei der Attitude Era war es der Moment, wo sie halt richtig Kohle gescheffelt haben, wo sie plötzlich in allen Sendungen waren, und zwar abseits vom Wrestling. Halt durch Mike Tyson und Stone Cold, das war ein Beispiel. Später gab es dann noch andere, wo die halt wirklich dann die breite Masse auch plötzlich erreicht haben. Und dann hast du auch ganz andere Merchandise-Verkäufe. Man muss ja auch bedenken, die verdienen durch Merchandise natürlich sehr viel. Aber ich will nicht wissen, was ein Stone Cold damals an Kohle reingebracht hat, von T-Shirts her.
Ist ja immer noch der Erfolg. Nee, CM Punk ist mittlerweile der erfolgreichste, oder?
Weil er ein geiler Typ ist.
Deswegen. Ja, aber das ist so ein Beispiel. Ich kann natürlich verstehen, wenn man sagt, die Kiddies kaufen das Merchandise. Aber damals, wenn du dir anschaust, die WOW-Sendungen guckst, ein Publikum, wenn dann irgendwie 20.000 Leute jedes Mal sind, die sofort alles kaufen, alle in voller Montur, alle tragen ein T-Shirt von irgendeinem Wrestler. Das gab's auch. Und bei Männern gibt's das halt auch. Beim Fußball auch. Die kaufen sich auch alles. Du musst sie halt nur anders ansprechen. Und ist das schwieriger als bei Kiddies.
Das stimmt. Kai, aber du wolltest doch irgendwas
gerade ergänzen. Ja, aber hat David schon gesagt. Egal, ich hau jetzt nochmal einfach einen Moment raus.
Wie in der Schule früher.
Ja.
Das hat der andere schon gesagt. Tut mir leid, Frau Lehrerin.
Ja. Das habe ich immer gesagt, wenn ich so ein bisschen Mitarbeiter haschen wollte, weißt du? Dann habe ich mich gemeldet. Dann war ich dran nicht so, nee, hat der schon gesagt. Das wollte ich auch sagen. Ich war mega schlau.
Na, auf jeden Fall. Das hat auch nie funktioniert.
Immer.
Ja, ja.
Was auch krass war, natürlich, wie gesagt, CM Punk machen wir als letztes, okay? Weil er ein geiler Typ ist.
Wir sind doch inzwischen da komplett von abgewichen.
Also bei CM Punk ist aber immer das Lustige, dass er ja genau die Mischung aus PG und Attitude war.
Genau, das ist ja das Ding, weshalb er ja groß geworden ist im Prinzip.
Ja, pass auf, geiler Moment, Daniel Bryan bei WrestleMania.
Ja.
War auch krass groß.
Das stimmt, aber der war ja halt ein bisschen aus der Not geboren auch. Der sollte ja eigentlich gar nicht so passieren und ist ja dann im Endeffekt dann doch größer geworden. Aber das ist auch wiederum.
Aber das
ist
auch wieder, wenn du spontan wirst, weißt du?
Ja.
Aber da hast du auch gesehen, was die Crowd für eine Macht hat.
Eben, das wollte ich gerade sagen. Also hast du halt wirklich gemerkt, was das Publikum eben auch bewirken kann, dass sie auch einfach mal sagen kann, hier, ich hätte gern den und den Star oben und nicht komischen Roman Reigns.
Ne? Das war ja so wie Philadelphia beim Royal Rumble, das war auch mega geil. Ja. Das ist Hashtag Cancel the Network.
Daniel Bryan ist aber auch ein gutes Beispiel dafür. Es waren zuerst die erwachsenen Männer, die ihn halt gefeiert haben, muss man einfach so trocken sagen.
Ja.
Die Kiddies waren noch nicht interessiert. Und die, quasi wie bei Attitude-Zeit, die haben halt einen Wrestler gesehen, der war nicht Main-Eventer, aber die haben honoriert. Und ich finde schon, dass erwachsene Menschen honorieren können. Und dadurch wurde er immer interessanter und immer größer. Die Kiddies haben gesehen, die rufen ja dauernd, die machen immer mit, oh, da mache ich auch mit. Und dadurch waren irgendwann alle vereint. Und deswegen hat das auch funktioniert. Und ich finde genau diesen Aspekt, dem macht die WWE aktuell sehr wenig, dass sie halt wirklich so krass mal auf die Crowd reagiert. Ich sag ja nur halt, Vince, wenn man da in den Newsfeeds liest, wie sehr eben die Internetfans auf den Sack gehen. Aber die sind halt oft diejenigen, die irgendwelche Hypes breittreten.
Aber was ja auch krass war, auch CM Punk-Promo, wo er halt meint, so Leute wie Daniel Bryan, weißt du, dann wollen die halt einfach nur, dass du irgendwas sagst, damit die das aufs T-Shirt packen können. Weil ich finde, der Yes-Chant ist unglaublich nervig. Ich finde, der ist auch nicht geil. Das ist auch kein Chant, wo du sagst, das ist eine geile Crowd-Reaction. Das ist einfach, einer fängt an, dann macht einer mit und alle machen dann auf einmal Yes-Chant, weil der halt mega einfach ist. Das ist genauso What? Dumm.
What?
Wie der, eben, das ist What? Der Schlimmste der What? Welt. Ich hasse diesen What-Chant auch.
Egal, ja, aber was du machst. Es funktioniert. Also,
aber der ist scheiße, der ist auch nicht gut.
Natürlich,
das ist auch keine Crowd-Reaction.
Den Yes-Chant finde ich auch scheiße, aber die Dinger, wenn sie funktionieren, schlachte sie aus.
Ja.
Ja, aber so.
Yes. Sag ich dann nur.
Ja. What? Aber das ist so der disrespektvollste Chant, den es gibt. Einer sagt halt immer dieses What, ey, ganz ehrlich, halt's Maul.
Ja, What ist scheiße. Also gerade bei Promos ist
es halt enorm. Wobei es zum Beispiel auch ein paar Wrestler gibt, die halt klug drauf reagieren. In dem Moment hört das Wort auch auf.
Ja.
Aber das ist schwierig.
Halt, da musst du halt auch wirklich gut drauf reagieren können. Aber natürlich ist es schwierig. Ich mag den Chant auch nicht genau. Das Yes geht mir mittlerweile auch richtig auf den Sack. Aber ich bin trotzdem, das ist eigentlich schon traurig zu sagen, dankbar dafür, dass das Publikum zumindest irgendwas mitmacht.
Dieser Yes-Chant ist halt dieser Cheap-Hop. So, wenn du sagst, hey, wir sind in Nashville, alle so, ja, Nashville, hallo, von da bin ich. Finde ich voll geil. Das ist immer so, ja, okay, blöd. Was aber auch ganz geil war, Undertaker gegen Shawn Michaels. Für PG-Era unglaublich gute Matches.
Das stimmt.
Aber ich glaube, da hat sie auch Freiheiten.
Ja, und das sind ja auch einfach zwei Ausnahmekönner, die das natürlich einfach machen können. Und die es wollten halt auch. Und die ja halt gut miteinander harmoniert haben. Und die ja auch auf der anderen Seite ja auch ihre Fehde ja auch schon während der Attitude Era ausgefochten haben im Prinzip. Man erinnert sich da nur an das erste Hell in a Cell Match haben die beiden noch ausgetragen damals.
Jupp.
Bei Bad Blood.
Ja, wobei man aber auch noch sagen muss, diese Fehde, die ja über 2 Jahre ging bei WrestleMania, die habe ich mir auch letztens wieder angeschaut, allein schon wegen dem Entrance. Da stimmte von vorne bis hinten aber auch alles, weil es wurde da wirklich eine rote Linie durchgezogen. Allein schon, es fing ja erstmal an, die erste Fehde war ja davon dieses Hell gegen Dunkel, also quasi dieses Göttliche gegen das Düstere. Und danach einfach dieses Streak versus Career, wo halt Shawn Michaels allein schon beim Rumble ja wirklich alles gegeben hatte, damit dieses
Match so gut,
das mitgelitten. Der hat das so gut verkauft,
ja.
Da hat halt einfach alles gestimmt.
Das war echt.
Ich weiß aber nicht, ob das am PG lag, aber das war zum Beispiel ein Match, wo man halt kein Blut brauchte.
Nee. Die ich finde, das halt lebt aber auch davon, dass sie so alt sind. Also, ja, wenn die jünger, halt, wäre das nicht so gut. Aber das waren halt zwei Legenden einfach.
Die wissen halt auch, wie es geht. Also, die wissen, wie man auch allein mit Ringpsychologie einfach eine geile Geschichte erzählt. Und da braucht es halt kein Blut, sondern da braucht es halt einfach nur die Geschichte und die beiden Athleten im Ring. Und das ist halt das, was für mich auch heute noch immer Wrestling auszeichnet, dass du eigentlich nicht diese extreme Gewalt brauchst. Weißt du, ich kenne ja auch Menschen, die sich irgendwie gerne hier CCW anschauen und irgendwie Deathmatch und so ein Kram. Die bei WXW rufen, hier bringt uns Deathmatches zurück und so. Was soll denn dieser Blödsinn? Also lass doch einfach das Wrestling
nein,
aber es ist ja auch wurscht. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz
zu CM Punk. Trotzdem kurze Frage. Das ist ja natürlich das Extreme, wenn man sagt, ja, ich brauche jetzt nicht diese extreme Gewalt, das stimmt. Aber, um wieder zurückzukommen, Samoa Joe mit Finn Balor, ich finde es so schrecklich. Es gibt in der PG-Era, glaube ich, nichts, was ich noch schlimmer finde, als dass der Ringrichter im Match unterbricht.
Natürlich,
ja, so stört massiv. Und wegen der Kleinigkeit, weil es einfach...
Es macht doch alles kaputt.
Es ist ein Kampf, ein Fight. Und plötzlich sagt er, ja, warte mal kurz. Und der andere Wrestler, das Problem ist ja, der andere Wrestler muss ja auch noch stehen bleiben. Der wartet ja dann. Der macht sich natürlich auch Sorgen, ist alles okay und so weiter. Aber das macht alles kaputt.
Ja, das stimmt.
Absolut. Komm, ihr müsst mal den Moment erraten, okay? Krasser Moment der PG-Era. Und... Ich sag ganz ehrlich, ihr habt geheult.
Santino Marella, Nummer 2, Nummer 30 beim Rumble.
Nein, ich dachte, Santino Marella gewinnt die Divas Battle Royale bei
WrestleMania. Nein. Komm, jetzt mal. Moment, bei dem sehr viele geheult haben. In Rick der PG-Era.
Flair. Rick Flair.
Nein, Ric Flair ist mega scheiße.
Ich sag aber nicht mit Edge, weil Edge Abschiedsding Edge, war halt kein
Edge war mega.
Das war halt ein Abschied einfach.
Ja, aber das war in der PG-Era, ne?
Und ja, aber das
was,
ist ja.
Aber auch komm, was danach gefolgt ist mit Christian war auch mega geil. So, wie es geendet ist, war nicht gut. Aber der Moment, als Christian dann dieses Match gewonnen hat und den Titel gewonnen hat, das war schon echt extrem gut.
Weißt du, was sagen, ich Pippi was du in willst. Den Augen hatte? Wirklich Pippi in den Augen, was ich bei Wrestling eigentlich nie habe. Das war beim zweiten WrestleMania-Match zwischen Undertaker und Shawn Michaels, wo einfach der Undertaker dann vor Shawn Michaels stand, du genau wusstest, yes, das ist das Ende.
Ja.
Und dieser Moment, wo du einfach weißt, okay, das ist wirklich der letzte Punkt von der Karriere eines Wrestlers, den du halt so viele Jahre gesehen hast und so gerne gesehen hast. Und das ist immer auch etwas, was bei Attitude öfters war als bei PG, meiner Meinung nach. Die alten Wrestler haben halt auch ein Gespür dafür gehabt, welche Kamera-Angles oder welche Posen sich einbrennen werden.
Mhm.
Also sagen wir zum Beispiel, was ich, Leitermatch, wo halt Jeff Hardy auf dieser großen Leiter im Gang steht. Bei WrestleMania 17 war das, glaube ich.
Ja.
Wirst du nie vergessen, den hast du halt immer irgendwo. Jeder Wrestling-Fan kennt diesen einen Kamerawinkel, genauso wie jeder Wrestling-Fan diese Situation kennt, wo halt Shawn Michaels kniet und dann Undertaker von oben nach unten guckt zu ihm. Super. Und das fehlt mir auch heutzutage ein bisschen.
Es ist ja eigentlich merkwürdig, weil ja, man hat es ja aus den Dokus mitbekommen, dass ja gerade im Performance Center wird ja so drauf geachtet, dass die lernen halt, wie man sich präsentieren soll beim Entrance und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es halt extrem schwierig, diese ganz seltenen Momente halt dann doch so darzustellen, oder? Ist das vielleicht auch ein Problem, weil heutzutage so viele Wrestler eben diese Indie-Vergangenheit haben und dann im Prinzip gar nicht dieses große so angeworben sind? Weißt
du, Big-Time-Feeling nicht
haben. Ja.
Ja, ich glaube, das kann sehr gut dran liegen, weil man muss aber bedenken, die in der Attitude-Zeit war es ja auch so, die waren Woche für Woche in ausverkauften Häusern. Und zwar, egal ob House-Shows, waren alle ausverkauft. Die Weeklies waren ausverkauft und die Crowds waren halt sehr groß. Also heute natürlich füllst du auch die Hallen, aber die waren halt schon extrem groß und laut. Und die waren halt, die haben auch quasi das Feedback viel mehr mitbekommen als die heutigen. Und ich glaube, dieses Feedback, was du im Laufe der Zeit mitkriegst, über Monate oder Jahre vom Publikum, ist auch schon ausschlaggebend dafür, um zu wissen vom Instinkt her, welche Pose oder welcher Moment wird sich einbrennen.
Ja, weißt du, das ist ja zum Beispiel das, was ich mich auch immer wieder frage. Damals sind ja halt die Leute ja im Prinzip, ich sag mal, Chris Jericho ist gewechselt von WCW zigtausend Fans zu WWE zigtausend Fans, gleich groß. Dann hast du aber jetzt heute Leute, die eben aus dem Indie-Bereich kommen, bei OVW früher gekämpft haben und jetzt dann bei NXT und sowas. Und trotzdem hast du manchmal noch das Gefühl, dass die sich halt eben auf der Big Stage unwohl fühlen. Also bestes Beispiel ist Cesaro. Fantastischer Wrestler, aber wenn ich mir seine Gesten anschaue, denke ich mir halt so, dass wer soll denn das da sich reinfühlen und wer soll denn damit irgendwie mitfiebern, wenn du da deine Cannons machst, die einfach inzwischen so schnell sind, dass man.
Die sind viel zu schnell.
Ne, dass da passiert doch gar kein Moment oder sonst irgendwas. Also das ist zum Beispiel anderes Beispiel, was
nicht ja, nimm einfach wird. Randy Orton,
Roman Reigns auch.
Ist, ging zum Ringecke, breitet die Arme aus oder einfach wusste, ja. Das ist die Geste.
Roman Reigns auch. Also Roman Reigns gehört auch zu der Fraktion, die sich halt dann auf das oberste Seil stellen und dann auch allein, wie langsam er die Arme dann in die Luft hebt und posiert.
Für mich aber auch von CM Punk, dieses Clobbering Time. Dieses, wenn der halt reinkommt, auf die Uhr guckt, einmal über diesen Boden streicht, du weißt, okay, jetzt shit is going down.
Aber ganz im Ernst, auch CM Punk ist ein gutes Beispiel dafür, für Gefühl für Kamerawinkel. Ja. Weil er hat sehr oft in die Kamera geguckt, auch zum Beispiel, als er bei Money in the Bank den Titel gewonnen hat, in der Crowd war, er wusste genau, in dem Moment guckt die Kamera auf mich.
Ja, also das kennt ja auch jeder, dieser Goodbye-Kiss.
Genau, weil ich kann sagen, der Handkuss, den er dann zu Vince McMahon geworfen
hat. Genau, ich glaube, das ist dieses Problem bei den, Anführungszeichen, Wrestlern, die vom Indie kommen, die achten ja schon auf die Crowd irgendwo, aber auch nicht wirklich auf die Kameras. Die haben natürlich Kameras, aber das ist nicht so präsent oder prägnant für die gewesen. Und das merkst du dann schon.
Das kennst du ja auch von Finn Balor, hat das ja auch gesagt, als der gekommen ist zu NXT, dass dem erstmal ganz erklärt wurde, was für eine Kamera dann mitfährt, wenn der reinkommt, wie der sich zu bewegen hat und sowas. Dass er das halt alles gar nicht kennt. Da, klar, du machst halt Crowd-Reactions und da filmt halt irgendeiner mit seiner Canon, die vor 500 Jahren ist, filmt dann halt ein bisschen mit, weißt du? Aber da ist ja wirklich jeder Moment dieses, du musst gucken, wie präsentiere ich mich jetzt am besten. Ich finde auch so ein Sami Zayn, der übertreibt das auch manchmal ein bisschen.
Ja, Sami übertreibt das. Bei Cesaro finde ich zum Beispiel, er verbessert sich langsam.
Ja, aber das Ding
ist, Cesaro ist
mittlerweile auch schon 36.
Jetzt, genau, also er hat jetzt zum Beispiel letztes in die Kamera mal kurz geguckt, dann Schultern gezuckt, fand ich super gut, weil das sind so Kleinigkeiten, die halt viel ausmachen, aber das war halt damals schon viel mehr spürbar und ich finde halt, da hast du schon einen guten Aspekt. Bei den Indie-Wrestlern merkst du, bei Kevin Owens weniger zum Beispiel, der hat sich schnell angepasst, aber das ist so noch das größte Problem von denjenigen, die nach oben kommen. Im Wrestlerisch, im Ring, brauchen wir über, glaube ich, gar keinen meckern.
Der ist aber ein krasser Trash-Talker.
Ja, also dieses Big-Time-Feeling, das musst du halt erstmal hinkriegen.
Ja.
Und das musst du auch erstmal lernen. Und die Frage ist halt, ob die WWE denen das halt auch richtig beibringt oder warum die es nicht machen halt.
Also zum Beispiel auch die Sache, als Kevin Owens das erste Mal zu Raw kam, wo er einfach noch so schön auf den US-Titel getreten ist und einfach seinen Gürtel hochgehalten hat.
Ja, das sind die kleinen Gesten, machen es häufig einfach aus.
Das Bild, du hast halt einfach im Kopf.
Ja.
Das ist unglaublich gut.
Ja. Achso, aber was wir noch vergessen hatten, ist mir vorhin eingefallen.
Da ist er wieder, der Columbo.
Ja, Moment. Einer der größten Attitude-Momente, und das meine ich ernst, und das wird auch, glaube ich, niemand bestreiten, ist der Moment gewesen, wo DX mit dem Panzer zu WCW gefahren sind.
Das stimmt.
Das war so monumental groß, und es kam ja auch später in der Doku raus, dass es halt eine spontane Idee von Triple H war.
Ja.
Dass der halt sagte, komm, wir machen das, und Vince war noch unsicher und dann so, ach komm, okay, wir versuchen es mal. Und die wussten ja nicht, was passiert, die wussten, hatten ja keine Dreherlaubnis oder sonst was. Hätte auch sein können, dass die Polizei sagt, dann Ende. Aber das hätten die trotzdem auf Kamera aufgenommen. Und das ist, glaube ich, dieser große Unterschied, dieses, man geht heute halt wenig Risiken ein. Und ich finde, also gerade halt, was Promos angeht oder halt mal Ideen, und ich finde, da könnte man sich wieder ein bisschen was von Attitude abschauen.
Das war ja auch das, wo wir so abgegangen sind, wo wir über Shield geredet haben, diese Backstage-Promos, wo die sich alle immer die Kamera genommen haben.
Genau,
so dieses, das war so ein bisschen trashig war. Was halt extrem gut war, weil es einfach, das war was Neues, das war nicht dieses, der steht da jetzt mit Randy Young oder mit Tom Phillips, der sich breitbeinig hinstellt, weil er zu groß ist. Sondern einfach dieses, wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes. Und das kam ja auch mega gut an.
Ja, absolut. Absolut. Wie bringen wir denn jetzt das Ganze jetzt zu einer Konklusion, wie man immer so schön sagt?
CM Punk größer alles. CM Punk
kommen? Wir wollten, weil CM Punk
war ja. Wir haben ja schon so oft über CM Punk gesprochen.
Ja,
wir haben dann reden wir noch über CM Punk, ist ja gut.
CM Punk war ja wirklich, er hat PG gemacht, aber er ist bis ans Limit gegangen und drüber hinaus. Weil
er hat Wrestling wieder Mainstream gemacht.
Boah. Also und man muss ja auch bei ihm sagen, er hat in den Promos gerade, hat mir letztens angeschaut, wieder die Vertragsunterzeichnung mit Vince.
Oh, er Dicker,
da, Bestes. Genau, er hat da einfach nicht nur eine super Promo gerissen, sondern man muss halt darauf achten, er reißt die Promos immer für erwachsene Männer.
Ja.
Und deswegen haben die auch so krass funktioniert. Du musst ja auch auf die Publikumsreaktion zeigen. Das ist halt naturgemäß vom Organ her. Männer haben halt eine tiefere Stimme, sind meistens lauter. Und diese CM Punk-Dinger, die kamen immer von Männern.
Oh, ja. Ja, CM Punk hat da schon was ganz richtig gemacht. Ich meine, er hat ja eigentlich damit auch genau das angesprochen, was wir alle gedacht haben. Und dadurch ist er, glaube ich, auch so durchgestartet. Und dann auch natürlich in Kombination mit diesem extremen Charisma und mit dieser extremen Ausdrucksstärke, in denen er seine Promos gehalten hat, war er ja wirklich dann die Stimme des Volkes, mehr oder weniger. Aber ich finde halt, was für mich diese ganze CM Punk-Geschichte so ein bisschen schmälert, ist halt dann letztlich das, was dabei rausgekommen
das
ist.
Das Ende war extrem schlecht, aber der das Anfang war so göttlich.
Ja, absolut.
Dann kam Kevin Nash. Also, lass mal das Ende weg. Wir haben ihn jetzt wirklich mehrere Jahre was zu verdanken, was halt in der PG-Ära eben das Problem war. Bei ihm wusstest du nicht, was kommt. Bei CM Punk hattest du immer dieses Gefühl, ey, ich schalte jetzt ein, weil es kann sein, nächste Woche irgendwas passiert mit ihm. Er macht irgendwas, womit du nicht rechnest.
Weißt du, wie oft ich das geguckt habe? Einfach dieser Moment, CM Punk ist weg und dann denkst du so, okay, krass, was ist jetzt los? Und dann ein Titel-Tournament und auf einmal spielt Cult of Personality und dann so, und erstmal nichts passiert. Und dann Cena guckt, ist ja auch gut gespielt von ihm, so, was ist das? Das ist nicht Del Rio oder sowas. Und dann kommt CM Punk raus und die Crowd rastet komplett aus einfach. Und du merkst so, da stimmt gerade alles. Ja. Und klar, dann kam Kevin Nash und dann kam The Rock und die waren beide Müll und geht weg damit. Aber wie das alles inszeniert war, da hast du wirklich eingeschaltet, weil du wusstest so, ich muss gucken, sonst verpasse ich was.
Ja, aber jetzt
wir wissen jetzt, wie es weitergeht.
Vom Eindruck her, ich täusch mich doch nicht, das war doch Attitude-Feeling, oder nicht? Also das war wirklich der Moment, der einzige Wrestler, wenn du jetzt gerade vergleichst mit John Cena. Bei Cena weißt du immer seit Jahren bei PG, was dich erwartet. Es kommt immer dasselbe. Und CM Punk war genau das Gegenstück von wegen, okay, der Typ ist wandelbar, es kann überraschend irgendwas sein, was du nicht weißt. Und du musst einschalten, weil du wolltest wissen, was passiert.
Wobei sich das gegen Ende halt auch geändert hat, finde ich. Aber gerade in dieser Phase im Summer of Punk war es halt dann eben einfach so, dass da war dieses Unberechenbare halt wieder da. Und auf einmal war man dann halt eben nicht mehr der kluge Internet-Smark, sondern man war dann eben irgendwie wieder Jugendlicher irgendwie, der kein Internet hatte.
Fanboy.
Genau, da war man dann der Fanboy und hat sich daran erfreut, was da passiert. Und gleichzeitig sage ich da aber auch, dass das heute eben auch vielen einfach so abgeht, weil sie halt eben denken, sie sind so smart und sie sind so klug, die sich da gar nicht mehr so richtig drauf einlassen und dann eben im Prinzip in ihrem Kopf schon die Kämpfe durchgehen und sind dann enttäuscht, wenn es irgendwie anders wird, als sie es sich irgendwie vorgestellt haben.
Ist das also, Entschuldigung, nochmal kurz zurückkommen zu dir, Kai, weil du meintest ja, es ist ja schwierig, jetzt erstmal diese Männer wieder zu kriegen, also dieses alte Publikum ranzuziehen. Die Ratings damals beim Summer of Punk gingen nach oben.
Ja.
Und zwar eindeutig nach oben. Und das hat eigentlich gezeigt, das wäre so leicht möglich. Die Leute sind halt auch bei uns zum Beispiel, bei den User merkst du es, das Grundinteresse für Wrestling ist noch da, aber nicht für das aktuelle PG-Zeug. Also die Leute haben da echt ein Problem mit. Und sobald irgendwas kommt, was wieder so überraschend ist, wieder dieses Attitude-Zeit, es kann alles passieren, dann sind sie wieder da. Und die Ratings vom Summer of Punk, ich glaube, die würde gerade Vince mit Kusshand nehmen.
Ja, das stimmt. Habt ihr eigentlich damals den Summer of Punk bei Ring of Honor mitverfolgt? Das war ja sehr ähnlich.
Nein.
Das war ja sehr, sehr ähnlich und es war auch fantastisch. Und da hat ja damals, CM Punk hat ja eine ganz einen ganz ähnlichen Ansatz damals gewählt und hat ja dann auch sein Theme geändert, dann auch auf Cult of Personality.
Also das Krasse war ja sogar, der kam doch, also jetzt später dann nochmal, als er dann den Titel hatte, ist er ja sogar damit einmal bei Ring of Honor aufgetaucht.
Ja, ja.
Also was im Moment noch geiler war, als er bei der Comic-Con aufgetaucht ist. Also ohne Scheiß, das ist so ein Beispiel dafür, wie du eigentlich heutzutage dieses Kayfabe brechen könntest oder zumindest diesen Realitätsaspekt von der Attitude-Zeit wieder einbauen können. Das war dieser Moment, als er bei der Comic-Con plötzlich mit dem Titel auftauchte, bei der Pressekonferenz, wo halt Triple H war. Das war, du wusstest als User, obwohl du Smark warst dir nicht sicher, okay, ist das jetzt gerade Storyline oder macht er das jetzt gerade
wirklich? Das war das Krasse. Ich war wirklich, das war, als ich mit Twitter gemacht habe, alles, einfach nur um CM Punk zu folgen, um so dieses legendäre Bild, wo einfach der Titel im Kühlschrank bei ihm ist.
Großartig.
Also, ich wollte einfach wissen, so, was ist da jetzt los? Ich wusste auch nicht, ist das jetzt echt, ist sein Vertrag jetzt wirklich ausgelaufen? So heutzutage wirst du dann hören, ja, CM Punk trifft sich mit Vince McMahon zu Vertragsverhandlungen. Bis jetzt noch nichts gefruchtet. So, weißt du? Aber damals, du wusstest, was ist jetzt los?
Ja, man, das, damals war aber auch schon Internet sehr, sehr stark. Also das war schon
ja, die klar. Zeit,
wo du alle Newsfeeds hattest. Aber die haben es halt richtig gemacht. Und du kannst halt das Internet auch für dich nutzen, was ja halt auch meiner Meinung nach zu wenig machen aktuell halt mit diesem Realitätsaspekt. Und das ist halt auch etwas, was ich finde, bei PG ist halt der Unterschied zu Attitude. Dieser Realitätsaspekt fällt halt sehr viel weg. Bei Kevin Owens und Sami Zayn bauen sie ihn zum Beispiel zum Glück ein. Aber bei vielen halt nicht. Und das ist halt, das funktioniert nicht.
Aber wenn du guckst, Kevin Owens oder Chris Jericho auf Twitter, göttlich.
Ja.
Weil komplett.
Ja, die können das halt. Aber manche haben doch einfach gar keinen Bock da drauf. Ja. Also ich meine, wahrscheinlich müsste WWE einfach mal eine eigene Marketingabteilung nur für Twitter haben, wo dann jeder Wrestler seinen eigenen Twitter-Troll bekommt, der dann irgendwelchen Blödsinn da reintippt die ganze Zeit.
Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, jetzt, wo ihr halt vorhin meintet, Leute, die Promos können. Also jetzt bei Raw am Montag. Da war das, habt ihr das schon gesehen?
Ja.
Ja. Okay, gut. Da war ja auch dieses mit Enzo und Sasha Banks, dieses ja. How you doing, dieses Blabla. Da war auch, da wollte dann Charlotte weiter anfangen zu reden, wo die dieses How you doing gemacht haben. Und Jericho hat die zurückgehalten, so nach dem Motto, warte, gib denn noch kurz ein paar Sekunden, dass das mehr overkommt. Du hast einfach gemerkt, Charlotte, die ist, klar, die ist neu, aber die ist auch gut und alles, aber Jericho hat einfach die Erfahrung. Der weiß, gib denen jetzt noch 30 Sekunden und die Crowd ist komplett da drin.
Ja, das ist halt auch wichtig, weil du gerade bei den NXT-Leuten einfach merkst, dass dann, da ist vielleicht noch ein bisschen zu viel Emotion, ein bisschen zu viel Nervosität einfach da. Die wollen dann einfach durch ihr Programm durch so ein bisschen, wollen das zwar gut abliefern, aber sind da auch noch ein bisschen krampfig dabei und haben noch nicht diese Ruhe und diese Erfahrung, wissen noch nicht genau, wie man mit dem Publikum umgehen soll.
Kann man ja auch alles verstehen.
Ja, wobei wir ja auch nicht wissen, wie viel Skript die haben, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass vom Skript her die genau ihre Timeline hatten.
Ja.
Und Charlotte wollte sich dran halten, aber Chris Jericho ist halt wieder den Bruch zu bringen zur Attitude-Zeit. Er ist halt gewohnt, ich kann auch Freestyle ein bisschen machen und er nimmt sich halt in dem Moment auch die Zeit. Er sagt dann, nee, Moment, ich weich mal eben ab. Das ist übrigens auch etwas, was Rock damals sehr gut machte.
Ja, bei Attitude-Zeit
und Co. Und generell auch andere, die konnten halt schnell improvisieren und haben dann einfach mal auch ein Skript komplett geändert. Wenn die gemerkt haben, es funktioniert nicht.
Ich muss gerade aber schnell improvisieren an die Kalisto-Promo nach dem Draft denken.
Oh. Aber war richtig gut, ne?
Aber die ist auch bei Botchamania drin.
Das war ja auch eine Pipebomb quasi, ne?
Ja, ja, das war unfassbar, wenn einem komplett einfach mal das Vokabular irgendwo sonst wohin flöten geht.
Aber dass die das auch noch so gebracht haben.
Ja. Das ist einfach komplett Müll. So, was? Was, Kalisto? Okay.
Nicht, dass das nicht jedem schon mal von uns passiert wäre, dass man einfach irgendwie totalen Blödsinn redet, aber dann vor laufender Kameras und dass es dann auch noch veröffentlicht wird.
Aber wir schneiden es dann raus.
Ja, genau.
Ist ja fast so gut wie der Silverdome.
Ja, also das war super.
Aber wobei, zum Beispiel, Silverdome ist ein super Beispiel dafür. Ich glaube, mit PG-Stars, die hätten das nicht gerettet.
Genau,
und dann Attitude-Star kommt raus und nimmt, anstatt es tot zu schweigen, greift es sofort auf.
Ja.
Das war genau das Richtige. Ich glaube, was man auch sagen könnte, das Unterschied zwischen PG und Attitude, die Wrestler gingen offensiver damals um mit dem Publikum.
Die Sache ist aber auch, ein Stone Cold und The Rock, die dürfen das. So ein Enzo Amore, so ich hätte auch, guck mal, du kommst von NXT, ich hätte auch ein bisschen Schiss aufs Script zu gehen.
Aber der Enzo hätte das geschafft. Der kann das.
Aber stell mal vor, dann sagt Vince so nach dem Motto, oder halt die Writer so, warum machst du das? Haben wir dir nicht erlaubt? So, der hat nicht das Recht, aufs Script zu gehen, weil er ist halt kein The Rock, weißt du?
Ja, aber guck mal, genau das ist, wie beim Fußball ein bisschen, könnte man sagen, Die Sportler beim Fußball sind auch heutzutage so glatt, so perfekt. Die halten ihre Promos, die hören, also PR-Interviews, hören sich alle gleich an. Sind alle glatt, so Leute wie früher, wie Mario Basler und so, die mal
angekämpft sind.
Geilster hast du Typ. Nicht mehr. Genau, aber beim Wrestling ist genau dasselbe. Beim Wrestling hat ja Chris Jericho damals mal gut gesagt, auch Steve Austin irgendwann beim Podcast, du musst einfach auch mal gegen das gehen, was eigentlich die Vorgabe ist. Einfach mal mutig sein. Und dieser Mut, der fehlt mir momentan ein bisschen. Die sind im Ring alle super, aber mir fehlt dieses Gefühl von wegen so, ich mache jetzt mal ein bisschen mein eigenes Ding.
Du kannst halt nicht Heat riskieren, wenn du gerade neu von NXT kommst, gerade bist du hochgeholt worden und dann auf einmal sagst du so, ja, hier, ich bin jetzt da und jetzt mache ich das, was mir gefällt.
Ja,
aber es
gilt ja nicht nur für die NXTler, es gilt auch für die anderen Wrestler. In der PG-Ära kommt mir halt alles so vor, als wenn sich halt keiner irgendwas richtig traut.
Ja, weil die alle halt Angst haben, dass sie ersetzbar sind.
Eben, das ist halt schwierig. Guck mal, so ein CM Punk, der sich was getraut und
was
gemerkt, als der weg war, weißt du? CM Punk, alle haben gerufen, CM Punk. Aber wenn die jetzt sagen, okay, dann schmeißen wir jetzt halt, keine Ahnung, einen Enzo Amore raus. dann denkst du ja so erst, wo ist der hin? Aber nach zwei Wochen denkt sich jeder, gut, haben wir halt einen neuen.
Ja, aber bei der Attitude-Zeit war der Druck ja genauso groß, weil einfach diese Ligenkonkurrenz war. Es stand im Raum, dass deine Liga pleite geht.
Und aber dann gehst du zu anderen.
Ja, aber genau. Ja, eben, das hast du ja heute, weil die waren alle so vollgepackt irgendwann. Du musstest quasi schon um deinen Platz kämpfen. Und ich glaube, dieser Kampf um deinen Platz, der war halt einfach damals deutlich kantiger als heute. Heute versuchst du halt einfach, ja, so perfekt das zu machen, was die Vorgaben sind, dem Business-Leuten zu gefallen, die oben in der Chefetage sind. Und das war halt damals nicht unbedingt der Fall. Wenn du halt einfach auch schon weißt, zum Beispiel Stone Cold und Vince, wie die sich damals irgendwann überworfen haben, wie sonst was, aber trotzdem haben die ihr Ding durchgezogen. Und ich glaube, Vince ist auch jemand, der honorieren würde, wenn mal einer ausbrechen würde. Aber jetzt so ein Roman Reigns oder so, du weißt ja, dass der eigentlich wahrscheinlich Backstage so, ja, der macht.
Er ist alles doch ausgebrochen letztens.
Ja, aber hat er nicht gesagt. So, wie man sollte. Er ist halt nicht ausgebrochen, weil er jetzt mal einen Arsch in der Hose hat, sondern einfach, weil er halt einen Schwachsinn gemacht hat. Aber dieses, nenn mir doch mal einen Wrestler aktuell oder in den letzten Jahren bei PG, außer CM Punk, wo du das Gefühl hast, der hat einen Arsch in der Hose, der hat sein Ding gemacht.
Warte.
Und wollte einfach mal es allen zeigen.
Warte. Warte. Dolph Ziggler. Der ist auch häufiger mal off-script gegangen und hat mega Heat dafür bekommen.
Ja, hat's aber das ist ja auch immer die Frage. Ich finde immer, das war, wer jetzt da Heat und sonst irgendwas im Doghouse gesessen hat, ist ja auch immer die Frage.
Ja, gut, was wieder, halt, dass Dolph Ziggler relativ, also du merkst schon, dass er hätte weiter sein können, wenn er sich vielleicht anders benommen hätte.
Ja, ich halte Dolph Ziggler halt für ein Internet-Darling, der nicht so groß sein sollte, wie er es manchmal ist.
Aber die Court hat ja reagiert, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich
Zeit
denke, könnte ich dann direkt ein paar Namen nennen, wo ich einfach denke, okay, die hatten jetzt mal echt einen Arsch in der Hose.
Ja. Aber es ist, glaube ich, auch wirklich so, wie Kai das gerade so ein bisschen angedeutet hat. Auf der einen Seite, du hattest damals auch die Möglichkeit, zum einen dir die Freiheit zu nehmen und gleichzeitig war dieser Druck von den beiden Ligen halt eben auch ein Vorteil, weil du halt eben nicht sofort auf der Straße gesessen hast. In der heutigen Zeit, wenn du jetzt irgendwie da vielleicht ein Mid-Kader bist oder sonst irgendwas, dann musst du auch erstmal sagen, so, okay, ich riskiere jetzt was und mach vielleicht mein Ding und riskiere vielleicht auch, dass ich damit scheitere und dann irgendwie rausgeschmissen werde und dann muss ich auf einmal wieder quer über die Dörfer tingeln oder nach Japan gehen oder sonst irgendwas.
Oder zu TNA und das will keiner.
Wobei ich immer fest davon ausgehe, jetzt nur theoretisch, würde es so eine starke Konkurrenz geben wie WCW, hätten wir kein PG mehr. Das würde wahrscheinlich von einem auf den anderen Tag sofort umgeschaltet werden.
Ja, das meinten wir ja auch. Das ist ja dieses, ja. Wenn du halt Konkurrenz hast, machst du das Beste.
Ja, aber genau, das ist ja die Frage, warum machen die es nicht dieses PG weg. Also ich denke mal, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass, glaube ich, fast jeder Wrestling-Fan sagen würde, okay, Wrestling ist TV 14, das haut hin. Warum machen die es halt nicht ohne Konkurrenz schon? Weil die machen sich ja aktuell selber Konkurrenz dahingehend, dass die Ratings so in den Keller gehen wie sonst was. Warum reagieren sie halt nicht darauf und sagen, okay, es ist schon auffallend, seit PG da ist, gehen die Ratings dermaßen runter, wir versuchen es mal wieder andersrum.
Weil die Merchandise-Verkäufe nach wie vor sehr gut sind und besser als zu PG-Zeiten.
Attitude meinst du? Attitude.
Ja. Ja, also ich glaube, dass das halt, dass sie einfach sehen so, hey, unser Talent brennt nicht so schnell aus, unsere Writer brennen nicht so schnell aus, unser Produkt brennt nicht so schnell aus, wir lassen uns mehr Zeit, verkaufen gleichzeitig mehr Merchandise, als wir es vorher gemacht haben, sind mainstreamiger, ziehen wahrscheinlich dadurch bessere Werbeeinnahmen und,
naja, ja, gut. Es gibt keine Zielgruppe, die schneller wechseln kann als Kiddies. Weil Kiddies ändern ihre Meinung so schnell. Also mir persönlich wäre es halt zu gefährlich, einfach nur auf Kiddies zu setzen.
Aber da kommen halt immer noch. Weißt du,
ich. Ja, noch?
Aber die Frage
ist halt, das, was ich meine, die Zahlen können super sein, aber es kann von einem Moment auf den anderen, wenn du dich nur auf eine Zielgruppe fokussierst, die auch noch sehr gefährlich ist, weil die sehr schnell wechseln kann, und dich isolierst, kann es so schnell passieren, dass es plötzlich von einem Tag auf den anderen immer schlechter wird und dann plötzlich der Cut kommt und dann hast du ein Problem.
Ja. Das stimmt.
Ich meine, die haben bei House-Shows, was halt auffallend ist auch, weiß nicht, ob ihr das mitlest immer, wie viele House-Shows besucht werden von den Leuten. Die Anzahl der ausverkauften Häuser geht immer mehr zurück und zwar dramatisch.
Ich muss mal ganz ehrlich eine Frage stellen. Hm? Ich verstehe wirklich nicht das Prinzip von Titelmatches bei House-Shows. Also ich jetzt mal ganz
ohne Scheiß. Wenn du das da siehst.
Genau.
So, aber. Also ich will halt bei einem Match haben, ich will ja wissen, so. Wer gewinnt jetzt? Ich will es ja spannend haben.
Und darum geht es bei House-Shows nicht.
Andersrum, andere Gegenfrage. Was bringt dir ein Titelmatch bei Raw, wo du eh weißt, da wechselt der Titel nicht?
Bei Raw wechselt der Titel aber mit höherer Wahrscheinlichkeit als
bei House-Shows. Ja, aber wie oft ist es denn jetzt in letzter Zeit passiert? Also du weißt es
nach
ja.
Nach WrestleMania.
Du weißt bei den Standard-Titelmatches genauso wie ein US-Title gegen einen Undercarder verteidigt wird, du weißt ja einfach, wer das gewinnt und wer nicht.
Ja, außerdem geht es darum auch gar nicht bei House-Shows. Bei House-Shows geht es eigentlich in erster Linie darum, wie David gerade gesagt hat, dass man die Wrestler sieht und daran Spaß hat, dass du die Trademark-Moves siehst, die Signature-Moves, ein bisschen in Kontakt mit den Wrestlern kommst und das war's. Also das ist der Sinn von House-Shows, das habe ich. Ich dachte auch, man geht auch zu House-Shows, um sich gutes Wrestling anzusehen. Und dann habe ich gemerkt, wie in Dortmund letztes Jahr die Leute ausgeflippt sind, als The Big Show reinkam und Jimmy Uso. Nichts gegen The Big Show und Jimmy Uso, aber.
Da merkst du, ganz ehrlich, Leute, die in Dortmund wohnen, braucht man nicht.
Untermensch. Nee, aber es ist, wenn du bei einer House-Show bist, das ist halt einfach. Du willst mal die Leute sehen, die du im Fernsehen siehst,
genau.
Und möchtest einfach ein bisschen Spaß haben. Du, die animieren ja auch manchmal einfach diese standardmäßigen mit Klatschen. Und du machst du halt mit, was du normalerweise vorm Fernsehen immer bescheuert findest.
Ey, bei New Day vorm Fernsehen, ich klatsche immer mit.
aber das ist so ein Beispiel. Aber wie gesagt, die Zahl der Hausshow-Besucher geht runter. Also die ausverkauften Häuser, die haben immer mehr Probleme, dass die Sachen ausverkauft werden. Genauso wie die Pay-Per-Views.
Deswegen müssen sie ja nach Deutschland kommen, weil da haben sie nochmal volle Häuser.
Ja, aber 100
Euro das Ticket.
Vergleich mal mit Attitude-Zeit, wie da die voll waren.
Die Hallen. Stimmt. Wie gesagt, ich erinnere mich noch gut an meine erste WWE-Veranstaltung mit Steve Austin gegen Undertaker im Main Event. Das war damals fantastisch. Das ist
schon Kaliber, ne?
Das musst du ja mal wegtun, weißt du, dass du solche Leute einfach mal im Main Event gesehen hast. Das war damals in der Übergangsphase von Attitude zu Ruthless Aggression Era. Also, das war schon geil. Und die haben dann auch mal eben 20 Minuten gemacht.
Meint ihr denn, dass es gar keine Chance gibt, dass wir PG wieder ändern?
Doch, wenn es ums Geld geht, dann wird sich alles in der WWE ändern können.
Das glaube ich halt auch. Ich glaube auch, dass irgendwann, wenn vielleicht die Sponsoren etwas offenherziger sind und sagen, oh, hör mal, wir finden ja unsere Verträge mit euch total dufte, aber irgendwie guckt uns keiner mehr. Was können wir daran ändern? Und ich glaube halt schon, dass da irgendwie, es muss halt der finanzielle Druck dahinter sein.
Ja, aber die Frage, stört es die Sponsoren denn wirklich? Weil zur Attitude-Zeit haben die ja selbst in den Pay-Per-Views Sachen beworben wie Subway und Co.
Also ich hab letztens noch mal gesehen, es gab halt schon Sponsoren und die da Terror gemacht haben bei bestimmten Angles und so. Also das war, glaube ich, schon so. Dass manche Sachen einfach da nicht gut angekommen sind. Dann hast du jetzt wiederum heutzutage noch diverse Verbände, Vereinigungen, keine Ahnung.
Du musst ja keine Storyline machen, wie dass du irgendwie, dass eine Diva den Vater von der anderen Diva nimmt und der dann stirbt und ach Gottchen. Solche Sachen musst du ja nicht unbedingt wieder machen, aber so zumindest ein bisschen mal ab und zu bladen zumindest, oder es würde mir ja schon
reichen, mit wenn bladen, einfach oder?
Der Ringrichter nicht dazwischen geht und wenn in Promos auch mal Son of a Bitch oder sonst was fallen dürfte.
Wir würden, ganz ehrlich, hättet ihr lieber Schimpfworte oder Blading?
Boah, das ist eine miese Frage.
Ja, aber das ist auch eine blöde Frage, weil es einfach.
Ja, das ist ja meine Frage. Dann komm ich von dir.
Ich glaube, das eine gehört ja zum anderen irgendwo mit dazu. Also es geht ja um Intensität.
Ja, genau. Aber ich meine, wenn du jetzt eins aussuchen könntest, was würdest du nehmen? Also was ist dir denn wichtiger?
Ich würde die Schimpfwörter bei Promos nehmen, ganz ehrlich.
Ich auch.
Also weil mir fehlt einfach momentan bei vielen Promos dieser Aspekt, dass ich wirklich denke, okay, das ist ein Fight, die wollen sich richtig an die Gurgel gehen. Weil die Wortwahl ist teilweise so nett und das Problem ist halt, dadurch, dass sie ja auch Schimpfwörter nicht sagen dürfen, sind die ja auch sehr eingeschränkt in ihren Formulierungen. Das heißt, du hast halt gewisse Formulierungen, die halt immer wieder gleich sind. Was weiß ich, ich hau dir die Faust in den Mund, oder wie heißt das auf Englisch? Was? Ich hau dir die Zähne in den Mund rein oder sonst was.
Irgendwie dieses I put your teeth down your throat oder
so. Ja, genau, das meine ich. Diese Aussage kommt dermaßen oft. Du hast so zwei, drei Aussagen, die immer wieder kommen.
Ja, das stimmt schon.
Weil die halt limitiert sind, weil die halt auch nicht. Im echten Leben hättest du halt die Variation, du musst ja nicht die miesesten Schimpfwörter raushauen. aber ihr wisst ja, was ich meine. Das ist halt einfach de facto, dadurch sind die Promos auch schlechter, weil du kannst halt nicht variieren.
Ja. Weißt du, es sind de facto sind die mösesten Schimpfwörter. Er hat das gesagt.
Aber auch heutzutage ist es halt.
Warte weißt kurz. Du, liebe Zuhörer, ich habe hier nur mit meiner Hausen zu tun.
Ja, ja.
Sagt der, der noch vor mehreren Podcasts mit mir über diese Bohnengeschichte 1000 Jahre gelacht hat. Nein, aber halt auch gerade dadurch, dass die es relativ selten sagen. Ich meine, sie müssen es ja nicht mal so oft sagen. Aber zum Beispiel, als dann Roman Reigns irgendwie eine Promo gehalten hat und so meinte, I make it rain in that bitch, war schon geil. Also, weil ich fand das cool, ich habe das gefeiert. So, wenn die das jetzt jeden Tag sagen würden, so, ey, du bist krass, kacke und bla bla.
Müssen die ja nicht Varianten oder ich kann das nicht verstehen, Son of a Bitch, wenn die das noch schlimmer finde ich, wenn die das abkürzen in der Promo.
Ja, ja, es ist generell, die Intensität in Promos darzustellen, fällt natürlich ohne Aggressivität, ohne aggressive Wortwahl ein bisschen schwieriger. Es gibt da ein kleiner Tipp von WXW, weil ja nicht so das Englischen so mächtig ist. Da gab's zuletzt Outtakes. Und da gibt's eine wunderschöne Szene, wo Andy, Carsten Beck konfrontieren sollte. Und der sollte halt auch nicht fluchen. Und er hat irgendwie 4, 5 Versuche gebraucht und am Ende kam dann auch sowas drauf wie, Carsten, willst du mich leimen? Anstatt willst du mich verarschen oder sowas.
Ey, das bin also, ich beim Podcast.
Das meine ich halt, weil es ist ja nicht realistisch. Realistisch,
nee, überhaupt nicht.
Formulierst du dich anders.
Ja, natürlich. Aber.
Aber hier, was findet ihr denn besser? Wenn ihr jetzt wirklich, ich weiß, asoziale Frage. Welche Zeit ist besser? PG oder Attitude oder war besser? Einfach nur eine Zeit sagen. Nicht von wegen, ja, weißt du, schon mal das und
dann. Ja, eben. Dann würde ich wahrscheinlich Attitude gehen.
PG.
Ja, ich auch Attitude.
Also das klingt so doof, also ich muss sagen, dass mir gefällt das aktuelle Produkt und mir gefallen vor allem die Leute, aber halt eben von den Geschichten und von den Charakteren her war halt Attitude einfach eine Stufe geiler.
Das ist halt, wie gesagt, die Sache, wie man es miterlebt hat. Ihr fand es halt geil und ich war krass fanboyhaft in diesem CM Punk Ding drin und das wird auch für mich auf ewig das Beste bleiben und es wird auch niemals ein Wrestler an CM Punk rankommen für mich. Das ist halt auch ein bisschen dieses
Romantisieren, ne? Das ist auch wirklich entscheidend, ob du es live miterlebt hast, weil wenn du beides live miterlebt hast, ist es nochmal was anderes, als wenn du eins live miterlebt hast und das andere nur über Videos kennst.
Wobei CM Punk halt auch eine Ausnahme der PG-Era war,
muss man
halt auch ganz klar so sagen. Aber ich denke, dass wir damit dann eigentlich auch das Thema so ein bisschen zum Abschluss bringen können. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man einiges noch aus der Attitude-Era lernen kann und dass man da vielleicht auch einige Inspirationen herausnehmen kann, eigentlich aus der vergangenen Zeit, die ja eben. Das war de facto ja die erfolgreichste Zeit des Wrestlings, wo Wrestling wirklich überall war. Und nicht nur bei Kiddies oder bei jungen Familien oder sonst irgendwas, sondern halt in jedem Haushalt quer durch alle Schichten eigentlich gesehen worden ist. Und ich glaube, das war eine Zeit, da ist es schon ein bisschen schade, wenn man die nicht miterlebt hat einfach. Nicht wahr, Kai?
Wenn man da erst geboren wurde zum Beispiel.
Ja, besser als wenn du während irgendwie so ein Event gemacht wurdest.
Ja, wer weiß.
So, mein Vater so, ey, Stone Cold hat gewonnen und dann, ja, rack.
Ja.
Kam Kai raus.
Dann ging's ab, du.
Da geht deine Mutter nur so, what?
Ja, super. Ja, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich mal wieder bei meinen beiden kompetenten Gästen.
Ne? Wir haben's gerockt.
Schön, dass ihr da wart gesagt. Und so.
Und hat Möse gesagt.
Wenn wir das wird der erste Podcast mit dem E vorneweg.
Ja, Moment, das ist auch passend, das heißt ein Attitude-Podcast. Genau.
Jetzt können wir es nämlich sagen, PG ist kacke, ab jetzt Headlock noch mit explicit Lyrics.
Genau das. Und damit verabschiede ich mich auch, bevor wir hier noch irgendwas mehr drüber labern. Damit verabschiede ich mich, hört uns nächste Woche wieder dann mit den besten SummerSlam-Moments in Hinblick auf den SummerSlam, der ja bald ansteht. Ja, mach's gut, bis dahin und einen schönen Tag noch und wir hören uns. Bis denn.
Tschüss.